Hi, entschuldige bitte die lange Funkstille. Eine Kombination aus Covid und Arbeitsstress und Reha und ganz vielen anderen Lebensdingen hat dafür gesorgt, dass diese Folge, die du gleich hören wirst, seit Juli nicht geschnitten werden konnte. Und um genau das in Zukunft zu vermeiden und monatliche Raubzüge für dich und die komplette Community zu garantieren, werden wir ein bisschen was verändern. Wo wir klauen, wird in Zukunft eine Live-Aufzeichnung auf Twitch werden und hinterher nicht mehr aufwendig zusammengeschnitten. Wenn du den Podcast vor allem über Spotify oder deinen Feed gehört hast, ändert sich erstmal gar nichts für dich. Es wird nach wie vor eine vernünftige, gemischte Audiospur geben, zumindest wenn ich nicht wieder in irgendein blechbüchsenartiges Gebilde reden werde. Und wir werden einfach nur darauf verzichten, den Podcast von 3 Stunden Material auf die besten 1 bis 1,5 Stunden herunterzukürzen. Das hat ganz gerne mal 1 oder 2 Tage gedauert. Stattdessen steht für den Stream ein klares Zeitlimit fest, an das wir uns dann hoffentlich auch halten werden. Im Anschluss gibt es eine kleine Diskussionsrunde, damit es auch für die Leute, die im Chat dabei sind, einen kleinen Mehrwert bietet. Und es gibt dann das Video hoffentlich auch auf YouTube, wenn uns da nicht irgendwas dazwischen kommt. Du kannst also weiterhin gut recherchierte Raubzüge voll spannender Ideen erwarten, aber eben auch live dabei sein, wenn der Podcast entsteht. Wir möchten auch mehr Menschen aus den unterschiedlichsten kreativen Bereichen zu uns einladen, um noch mehr Ideen für dich und die Pen & Paper Community zusammenzuklauen. Der erste Stream findet übrigens auch schon morgen, wenn du das am Tag der Veröffentlichung hörst, statt. Also morgen, Freitag, den 28.10. um 18 Uhr auf unserem Twitch-Kanal. Klauen wir mit einer wunderbaren Gästin, nämlich Andrea von Plot Bunny Games, für Schulsettings aller Art. Und wenn du da live dabei bist, dann freuen wir uns sehr. Ansonsten freust du dich erstmal über die Folge, die jetzt gleich kommt, wo wir für die Charakterklasse Barbaren klauen. Und dann hörst du die nächste Folge wie gewohnt hier im Feed. Und wir danken dir für deinen Support.
Hallo und herzlich willkommen bei Wo wir klauen, dem Podcast für den Ideenklau. Heute geht es weiter mit Wir klauen für klassische Dungeons & Dragons Klassen und das mit BarbarInnen. Heute klauen wir unter anderem bei Dragon Age, Die, dem Spiel, nicht dem Comic, aber irgendwie auch dem Comic, Genshin Impact und God of War. Und noch anderen Kleinigkeiten. Ganz viel Spaß dabei. Meine frische Beute ist unter anderem, fangen wir mit dem an, was am schnellsten geht. Und zwar, ich hatte schon vor längerer Zeit mal erzählt von Aliyah de Boudard's Kingdom of the Fallen oder so. Mhm. Ich habe wieder vergessen, wie diese Serie heißt. Aber das habe ich ja hart gehypt. Mhm. Und da ist einfach die neue Novelle rausgekommen diese Woche, die ich verschlungen habe. Ist ja auch nur eine Novelle, sie war fantastisch. Sie heißt Of Charms, Ghosts and Grievances. Es ist großartig. Lese einfach mal vor, was die Autorin selber sagt. A book where a hot, murdery fallen angel and his husband, a cinnamon roll dragon prince, try to have a relaxing holiday. A mix of dark fantasy, comedy of manners, and a homage to Heaven Official's Blessing and the untamed dark gothic fantasy Vietnamese style. Weil die Autorin ist eben auf Vietnamese Descent. Mhm. Und dementsprechend kommen da immer. Also man lernt da, also es ist super spannend. Also okay. diese Welt ist toll. Ja. Und es ist sehr, sehr kurzweilig und es ist trotzdem irgendwie beefy, was man so an kulturellem Zeug zum Beispiel aufgreifen kann und sowas alles, ist großartig. Kann man einfach so lesen. Man könnte die erste Novelle lesen. Die funktionieren alle einzeln tatsächlich. Man muss sogar die Buchserie davor nicht lesen. Also man, wenn man da keine Lust drauf hat, also die funktionieren gut so. Insofern sind die sehr, sehr schön und kurzweilig. Ja. Leider, weil ich will eigentlich.
Okay, ja.
200 Novellas.
Wie lang ist dann eine? Weil ich finde, Novelle ist so etwas, was nicht ganz definiert ist. So, also es ist halt kürzer als ein Roman, ja klar, aber ich habe auch schon Novellen gesehen, die waren bei 200 Seiten und dann dachte ich mir so, wirklich? Ist das noch eine Novelle?
Lass mich mal gerade gucken. Ja, das ist dann immer so, is it a novel or a novella or is it a short book?
Ja, genau.
Ah, jetzt sind gerade 146 Seiten.
146, okay.
Also,
ja,
es ist so, die Mischung zwischen, ja, auch ein short book irgendwie, aber vor allem nicht, auch, glaube ich.
Aber es ist schon ein bisschen meatier als jetzt irgendwie so ein 50-Seiter.
Es ist meaty enough, würde ich sagen. Aber auch, also ich finde die, also ich bin sehr zufrieden mit der Länge insofern, dass, weil die Story ist richtig gut, also keine Ahnung, 10 Seiten hätte ich ihm vielleicht oder 15 hätte ich ihm vielleicht noch gegeben an manchen Stellen für mich, weil ich ich mag mehr von diesen Charakteren sehen, aber ansonsten muss ich sagen, finde ich das auch kunstvoll, das wirklich dann auch an der richtigen Stelle zu beenden.
Ja,
und das total funktioniert sehr, sehr gut und ist so ist mal ein schöner Abend oder zwei, je nachdem, wie schnell dann so gelesen wird.
Ja.
Das zweite ist auch total quick, nämlich einfach Dazby hat gestern einen Song rausgebracht, den ich ganz toll finde. Das ist eine koreanische Taite, heißt es. Also das sind basically Leute, die Songs auf Nico Nico covern, basically dem japanischen YouTube.
Mhm.
Und das ist eine Koreanerin, soweit ich weiß, koreanischstämmig oder so. So genau kenne ich mich mit ihr nicht aus, ich höre nur ihre Musik. Aber sie coverte ein Lied, das so super geil, also vom Video auch mega so cool nach 80s. Also das ist super lustig.
Dann bin ich direkt interessiert.
Genau, und das Coole ist, was ich schön finde an Dazby ist, wenn ich dadurch, dass sie ja Songs covert, habe ja dann immer das Glück, dass ich dann gleich zwei Lieder zum Preis von einem kriege. Weil ich kann ja dann das Original auch covern. Eben. Das ist super. Also ich, covern? Ich kann das, ja klar, ich mache das dann auch. Kann das dann auch gleich rausfinden. Und das hier ist, das heißt Odoriko. Und ist von Vordi. Und es klingt irgendwie voll 80s, ist es aber nicht. Und ich mag das tollen Bass. Packen wir in die Shownotes. Es ist einfach ein sehr schöner. Ich weiß nicht, meine Vibes waren und das Video, was sie dazu gemacht hat, auch. Aber meine Vibes waren tatsächlich echt so ein roter, ich glaube, Caddy, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von aus. So ein rotes Cabrio-Ding, so ein viereckiges, boxiges, ich sag jetzt Cadillac, I don't know.
Ja, ja, ja.
Nachts halt, ne, natürlich offen und dann. So die Stadt im Hintergrund, so geil. Slightly, das ist schon, das waren so meine Vibes und sehr gut. Beide Lieder, sehr cool.
Ja, ja.
Also sowohl Original als auch Cover. Richtig lustig.
Super.
Genau. Als allerletztes bin ich sehr verliebt gewesen in letzter Zeit in die Tweets vom The Crypto Naturalist.
Mhm.
Das ist Jared K. Anderson, der macht coole Posts. Finde ich. Der hat eine Poetry Collection rausgemacht, beziehungsweise zwei. Die habe ich mir gekauft, die eine. Und nach 2, 3, 4 gleich die andere hinterher, weil ich das so gut fand und dachte, das möchte ich unterstützen. Und wenn man die Tweets mag, mag man auch die Poetry Collection. It's basically the same.
Ah,
sozusagen.
Ja, ja, ja. Ich,
Crypto Nature, at Crypto Nature.
Ich habe schon mal ein paar von den Tweets gesehen. Die sind so sehr. Aber ja, sprich.
Es ist zum Teil creepy, zum Teil aber auch nicht. Also es ist sehr eklektisch, aber ich habe so eine Handvoll Poets, die ich total gut finde. Und gerade so in den letzten 15 Jahren kenne ich gar keine. Also ich habe, entweder ist es irgendwie so alt, keine Ahnung, ich bin sehr Percy Bysshe Shelley-affin, aber das hat, also keine Ahnung, I'm not a poetry person to a degree. Aber das hier hat mir einfach gut gefallen, deswegen dachte ich mir, vielleicht für andere Leute, wenn die Tweets gefallen, ist das Poetry Book auch. Und ich weiß nicht, ob die Person selber verlegt, aber alles, das ist jetzt nicht, also auch wenn man sich das Buch anschaut, das ist jetzt nicht the most book of books, so keine Ahnung, ne? Also das ist jetzt, das sieht jetzt aus, durchaus wie, also ich weiß nicht, können auch self-published sein, ich habe jetzt nicht gecheckt.
Ja, ja, ja.
Insofern fände ich, man unterstützt damit auch einen kleinen Künstler, was ich auch gut finde. Und mir haben sie sehr gut gefallen.
Ich kann mich daran erinnern, dass es mal ein, nicht mal Fred, es waren irgendwie so 4 Tweets über Magic and Science von ihm gab. Und das fand ich halt super interessant. Auch, also ich finde es schon sehr interessant, wie er Sprache nutzt. So, also es hat sowas sehr. Ich weiß nicht, ob ich das falsch einschätze oder ich weiß auch nicht, ob das jetzt so in dem Buch so ist, aber ich habe das Gefühl, dass er so wirkt so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen.
Zum Teil.
Formuliert.
Und zum Teil ist es, also ein Poem ist ein Zoom-Meeting.
Ja, aber dann aber trotzdem so, vom Duktus her und wie die Sprache sich so anfühlt, ist es aber trotzdem so, als wenn das jemand geschrieben hätte, der irgendwie eine Zeit lang in Victorian England gelebt hätte oder so.
So ein bisschen, ne, vom Blick her.
Meine frische Beute.
Ja.
Ganz, ganz simpel, beziehungsweise ist auch was Literarisches. Wir hören gerade das Hörbuch zu Jules Vernes in 80 Tagen um die Welt. Und das Hörbuch ist sehr, sehr schön produziert. Es ist ein erstaunlich... Also Jules Verne ist ja auch so ein Autor, dessen Werke ja immer irgendwie so, wow, wie aktuell ist das? Wie spannend liest sich das und so? Es ist natürlich trotzdem komplett aus der Zeit gefallen. Ne?
Ja, klar.
Gerade wenn man sich halt auch so, ich glaube, wir sind jetzt halb durch und es hat noch keine Frau einen Satz gesprochen, soweit ich das weiß. Aber davon abgesehen ist es ein super interessantes und lustiges Buch, weil ich bin mir nicht sicher, wie lustig die einzelnen Aspekte gemeint waren. Also Jules Verne hat eigentlich immer so ein recht viel Humor und auch sehr trockenen Humor zum Teil. Aber die Darstellung von dem, in Anführungsstrichen, Protagonisten, der eigentlich nicht wirklich Protagonist ist. Also der Protagonist ist ja eigentlich Passepartout, der Diener von dem Typen, der von diesem Gentleman, Fogg heißt der, glaube ich, der halt einfach die Welt reisen will. Und der ist halt einfach, der zeichnet sich dadurch aus, dass er nichts sehen will, so, ne? Also der will einfach nur seine Wette gewinnen, der will einmal schnell um die Welt rumgehen und möglichst wenig von der Welt sehen. So, das ist so sein Ziel, mehr oder weniger. Das ist halt so sein Anspruch.
Very British.
Ja, aber dieses, wie sich das dann sozusagen in der Beziehung zwischen den beiden widerspiegelt und was dann eigentlich so alles, also was eigentlich passiert in dem Buch, hätte ich nicht erwartet, weil ich kenne halt Verfilmungen, ich kenne die Zeichentrickserie von früher und ich kenne halt voll viel drumherum, habe aber das Original nie gelesen. Und das Original ist...
Ich wollte gerade sagen, leider habe ich jetzt auch diesen ganz schlimmen Ohrwurm von dieser Cartoon-Serie
Genau. Und ich bin auch ich bin gespannt, ob überhaupt noch ein Heißluftballon vorkommt. Weil bis jetzt ist das noch nicht der Fall. Aber vielleicht auf dem, in den letzten paar Seiten oder in den letzten paar Stops. Und noch eine kleine Nachricht von Pete aus der Zukunft hier. Nein, es gab keinen einzigen Heißluftballon in dem Buch. Es ist aber auch, und das ist vielleicht eine gute Überleitung zu unserem Hauptthema heute, es geht eben auch viel um andere Kulturen und vor allem der Aspekt, wo sie in Indien sind, wird zu so einer kleinen White Savior-Geschichte.
Yikes!
Ja, genau, yikes. Auf der anderen Seite super interessant aus heutiger Sicht, sich das anzuhören oder durchzulesen, wie das halt aufgebaut ist, weil gleichzeitig indischer Elefantenführer so mit denen unterwegs ist und sozusagen mit ihnen dieses auch wirklich Furchtbare, was da passiert, verurteilt. Also ohne jetzt ins Detail zu gehen, es geht um Witwenverbrennung und es geht darum, dass halt da eine junge Frau halt mit dem Raj, der dort gestorben ist, halt verbrannt werden soll. Mit dem sie halt dann zwangsverheiratet wurde und natürlich, ne, und all diese Sachen. Und das Allerkrasseste ist dann, dass halt auch immer wieder gesagt wird, ich hätte es mir aufschreiben sollen, aber wenn man ein Hörbuch hört, dann kann man es halt schlecht rausschreiben.
Ja.
Ne? Selbst nach europäischen Maßstäben so, also ich weiß nicht, ob es Maßstäbe sind oder selbst von der europäischen Sicht aus ein ganz liebreizendes Wesen ist oder irgendwie sowas.
Wow.
Und wie gut sie Englisch spricht und sowas. Das ist dann halt auch so ein ganz wichtiges Thema.
Ja, weil, ne, andere Sprachen sprechen ist ja nichts wert, ne? Victorian Gentleman.
Und auch um ihre Rettung sozusagen noch weiter zu rechtfertigen, ne? Also wenn es einfach nur eine von denen wäre, ach, dann ist das nicht so schlimm. Ja, aber das fand ich halt irgendwie sehr, sehr spannend. Und wie die dann halt auch in diesem, also dieser religiöse Eifer, der dort halt beschrieben wird, ist halt super absurd. Vor allem, wenn wir gleich zu unserem Hauptthema kommen, weil da habe ich nämlich etwas, was halt eben in die gleiche Kerbe schlägt, aber das Ganze auf den Kopf dreht. Heute ist unser Thema nämlich eine weitere Charakterklasse, nämlich
BarbarInnen. Oder wie ich gerne sage, Rhabarber-BarbarInnen.
Die Rabiaten.
Oh mein Gott, Rhabarber-Rabiat. Oh, jetzt habe ich Lust auf Rhabarber-Krumpel. Ja.
Bad. Mit Vanilleeis. So wie es ja quasi Tradition ist in unserer kleinen Miniserie, wir gehen durch die klassischen D&D-Klassen hindurch und haben jedes Mal eigentlich keine Lust auf die Klasse und jedes Mal stellen wir dann fest, wow, da gibt es ja doch deutlich mehr zu sagen, als wir erwartet haben. Nachdem wir jetzt schon festgestellt haben, dass Ranger super interessante Konzepte mit sich bringen und Paladine irgendwie antifaschistische Wurzeln haben, stellen wir heute fest, dass BarbarInnen erstmal ein riesiges Problem haben, nämlich dass das ganze Konzept und der ganze Begriff einfach hardcore rassistisch ist.
Yep.
Dementsprechend werden wir jetzt erstmal im ersten Teil ein bisschen darüber sprechen, woher kommt dieser Begriff, warum ist dieser Begriff grundsätzlich auch schwierig bis problematisch und was ist eigentlich der Grund, warum diese Klasse immer noch so heißt? Weil das ist für mich, je länger ich drüber nachgedacht habe, umso schwieriger zu begründen.
Ja.
Möchtest du vielleicht anfangen mit...
Soll ich den D&D-Hintergrund
genau,
geben?
Genau, der D&D-Hintergrund quasi. Ist nämlich auch so, finde ich, ein guter Startpunkt. Weil es geht ja heute um D&D und es geht um Rollenspiel.
Ja, ja.
Und es gibt ja den Definitiv. Barbaren aber auch, oder die Barbaren als Klasse gibt es ja auch in etlichen anderen
Seit
Spielen. Ne? Ja,
Ja,
also überall. Ich habe das erste Mal, dass ich einen Barbaren gespielt habe, war in Diablo 2. Da war das... Ja, der hatte... Ich weiß nämlich noch, dass ich das... damals schon super witzig fand, dass der als eine Waffenoption hatte, der so Wurfäxte und die waren winzig. Die waren einfach in der Spielgrafik einfach so klein im Vergleich zu diesem riesigen, muskulösen Typen. Das fand ich schon damals sehr lustig.
Interesting, ja, auf jeden Fall. Total fasziniert, dass es die auch dort gab. Ich habe das wohl immer übersprungen.
Ja.
Ist mir nicht in Erinnerung geblieben. In AD&D war tatsächlich der Barbar eine Fighter-Subclass, auch von Gary Gygax gemacht. Fand ich jetzt sonst nichts groß Spannendes dabei. Also es wird tatsächlich auch erst später wieder spannend, würde ich sagen. AD&D Second Edition war es dann ein Character-Kit und wurde zu einer Standalone-Class erhoben. Also es hat sich dann ein bisschen weiterentwickelt und sodass es dann quasi in der dritten Edition eine Basis-Charakterklasse geworden ist. Und um es vom Kämpfer bzw. von den KämpferInnen zu unterscheiden, hatte man dem quasi so ein bisschen dieses archetypische, das Wort Warrior ist jetzt in dem Fall, müsste nicht so gleich ad hoc, aber so dieses, weil Kämpfer, Warrior, aber... Genau, also da ging es dann um die stärkebasierten Dinge und auch irgendwie um die Raw Fury, die tief sitzende Wut und sowas alles. Ja. Und was ich ganz, wo der Yikes dann quasi anfängt, ist, das ist die einzige Charakterklasse, die als Analphabeten beginnt. Ja. Die dann quasi Punkte ausgeben müssen oder so, um lesen und schreiben zu lernen.
Yeah.
Und das ist die die favorisierte Klasse von Halborks ist, wo es dann auch wieder in rassifizierte Dinge geht, wo man denkt, Leute, but why? Und was ich noch spannend fand, wo ich nochmal einen kurzen Ausblick dann gemacht habe, ist, dass es um die Berserker-Rage ging oder um den Berserker-Rausch. Dann habe ich nochmal Berserker schnell nachgeschaut, geguckt, was das, also 5 Minuten, ne? Also jetzt ist hier kein, das ist ein großes, spannendes Topic, wo wir auf die Vögte verweisen könnten.
Ja, total.
Was bestimmt später auch nochmal aufkommt. Die haben sich nämlich gerade sehr viel damit beschäftigt. Da gibt's deren neuen Werk Schildmaid, ich mache jetzt einfach mal Werbung, nämlich auch dieses Konzept, was sehr spannend aufgearbeitet wird. Und da ging es also vom alten Nordischen ging es irgendwie an meine Trance, die ist wie Fury, also wie, ne, ist auch so ein Rausch. Und da kommt natürlich, und ins Englische hat es dann das Wort Berserk geschafft, ne, also außer Kontrolle sein. Und oder auch das Bären-Shirt, also dass man quasi so eine Bärenhaut als, das fand ich auch noch irgendwie. Ja, ja. Man ist sich auch nicht so ganz sicher, wo das Wort herkommt, weil so etymologisch, linguistisch, das ist jetzt, da könnte man wahrscheinlich ganze Abhandlungen drüber.
Garantiert sogar.
Manche ForscherInnen sagen dies, manche sagen das. Ja, ja. Gibt es bestimmt einen größeren Konsens, aber das fand ich auch nochmal spannend, also dass es da irgendwie ins Nordische geht, wo der Begriff Baba doch auch wieder aus einer anderen Ecke kommt. Das fand ich irgendwie auch nochmal ganz spannend.
Ja, total.
Genau, und in der vierten Edition waren es dann tatsächlich zwei Typen im Players Handbook drin, zwei größere. War jetzt auch nicht so spannend dafür. Richtig spannend wird es natürlich wieder in der fünften Edition, die dem Ganzen sehr, sehr viel gibt. Da reden wir aber später wahrscheinlich nochmal drüber. Deswegen will ich die jetzt auch nicht erwähnen oder so. Das können wir auch alle nachlesen und googeln. Als Einziges, was ich da richtig cool fand, war, dass Eberron als Setting mal wieder Gummipunkte bekommt oder keine Ahnung, wo wir klauen Küsschen, denn also da sind die, da werden Barbaren einfach als, also beziehungsweise, ne, die Klasse werden so, sind einfach nomadische Völker und definitiv nicht irgendwie Savages und irgendwie, ne, also da ist einfach diese, natürlich ist es irgendwie anders, wenn man nomadisch lebt, als wenn man städtisch lebt, ne, ganz klar. Aber es ist nicht dieses unangenehme, auch schlimme rassifizierte Othering in diesem Setting. Ja. Während in Ferun man da noch ein bisschen eher zurückhängt, sage ich mal so, wo dann so heißt, natürlich kann jeder alles sein, ist, ne, so nach dem Motto. Es steht trotzdem hart drin, dass diese Charakterklasse oft verwirrt ist von manchen metropolischen Dingen, die Ferun in manchen Gegenden Feruns doch so zu bieten hat. Keine Ahnung. Barbarian in Waterdeep ist wahrscheinlich auch so eine TV-Serie.
Ja, genau.
Keine Ahnung, wie ein Mountie in Chicago, so. Also.
Genau.
Wo ich mir auch dachte, okay.
Witzig auch die direkte Parallele, die mir einfällt zum Ranger, weil wir das ja beim Ranger quasi als Option eigentlich sehr cool fanden, dass das eine Person ist, die sich mit etwas ganz gut auskennt und dann aber in anderen Orten sozusagen dieses Wissen aktiv einsetzen muss, um sozusagen eine Transferleistung zu bringen und zu gucken, wie kann ich mein, weiß ich nicht, Snowy-Tundra-Wissen jetzt in der Stadt einsetzen, so, ne? Und definitiv. Hier ist es aber so, grundsätzlich wird es immer so geframed als, naja, du kommst halt von woanders her und bist jetzt irgendwie in einem, in Anführungsstrichen, zivilisierten Ort und dementsprechend überfordert. Have fun. Ja. So.
Genau. Die kreativen Origins sozusagen, also der kreative Ursprung des Ganzen, wird gemutmaßt, kommt von Conan, dem Barbaren unter anderem. Das ist von 1930 bzw. 32.
Ja.
Aber am populärsten wahrscheinlich in der Verfilmung mit Arnold Schwarzenegger.
Exakt.
Das von Robert E. Howard und in so gefühlt las sich die Recherche ein bisschen nach nach toxischer Maskulinität sehr stark und natürlich auch irgendwie, also die Person benutzt da auch sehr viel rassifizierte Dinge als Beschreibung, um unschöne Dinge irgendwie, wie halt dieses, ich weiß nicht, ob es bei Conan so ist, aber ich denke da an den Analphabetismus, der in die Klasse drin steckt in der einen Edition. Ja. Solche Sachen, ne? Also sehr, sehr diese Strukturen und diese Sachen nutzt, um mit Stereotypen und kurz halberisch einfach mal hier.
Richtig.
Leute über einen Kamm zu scheren. in a very bad way.
Genau, wir werden in die...
Also unschön.
Genau, wir werden in die Shownotes auch nochmal zwei Artikel reinsetzen. Einmal ein Artikel, der bezieht sich, also das ist, der heißt Robert Howard was a racist, so, so heißt er. Ist auch schon ein bisschen älter, der Artikel, aber da der Autor geht da selber so ein bisschen auf Spurensuche. Interessanterweise gibt es die Hauptquelle in dem Artikel ist ein Artikel von dem Robert E. Howard Estate, also von sozusagen den Leuten, die das Erbe vertreten, oder von Museum oder sowas. Ich weiß es gerade selber nicht aus dem Kopf, aber auf jeden Fall steht da die Quelle auch drin, die setzen wir auch noch mit rein, wo genau auch der Schriftwechsel von ihm in den Vordergrund gezogen wird und gebracht wird und geschaut wird, hat er sich denn, also wie waren denn seine persönlichen Meinungen abseits von seiner Literatur? Und das Spannende war, ist halt eben auch, also es wird halt immer so entschuldigt unter diesem, naja, er ist halt ein Sohn seiner Zeit, ne? Oder so, ne? Also
oh
so.
Gott, hör auf, ja.
Das Spannende ist aber, dass gerade in seinen Korrespondenzen ganz oft die Leute in den Antworten ihn darauf hinweisen, dass das einfach trotzdem Scheißmeinungen sind, ne? Also das ist, dann hält dieses Argument umso weniger stand. Und dennoch muss man ja dann seine Literatur oder das, was er halt geschrieben hat, was ja jetzt auch, ne, das ist ja auch alles super pulpy und auf keinen Fall, also hohe Literatur oder gut geschrieben, ne? Das muss man auch nochmal dazu sagen. Es ist einfach.
Und es gibt heutzutage, ja, ne, weil wir ja heute leben, gibt es heutzutage, wenn man richtig auf pulpy Dinge Lust hat, gibt es bestimmt auch sehr viel inklusiveren Pulp.
Genau,
ja? Oder nicht so krass exkludierenden Pulp.
Eben. Und man hat ja sowohl in der Verfilmung als auch in den späteren Büchern hat man auch ganz andere Aspekte drin. Aber man sollte sich trotzdem vor Augen führen, in den 70ern haben die auf diesen Conan
Sachen aufgebaut
und halt eben entsprechend auch alles mitgenommen, was dort drin kodiert ist. So. Und
sieht man ja auch, haben wir ja auch schon
sieht
quasi
man ja
gehört.
Auch, ne? Und gerade wenn du jetzt zum Beispiel, also das, die Tatsache, dass in der dritten Edition die einzige Klasse, die halt also analphabetisch startet, ohne, also why? So, ne? Also es kann ja auch einfach, also es kann ja auch sein, dass also ich bin mir nicht mal sicher, ob es in dem Film oder in den Stories explizit genannt wurde, dass Conan nicht lesen und schreiben kann. Das weiß ich nicht, konnte ich jetzt auch schnell nicht auf die Schnelle nicht recherchieren. Aber wie unnütz ist das?
So. Wem bringt das irgendwas?
Genau, ja.
Dass man, ja, nee, verstehe ich auch nicht. Genau, und dann, ich dachte mir auch, also bei mir war es auch so, das rassistische Verhalten oder so von dem Autor sei debattierbar oder so, sagte der Wikipedia-Artikel, wo ich mir dachte, ja, okay, meinetwegen. Aber ich scrollte nur über Dinge in Conan durch und dachte mir, aber die rassistischen Inhalte in dem Werk halt nicht, so nach dem Motto.
Eben,
ne? Also,
ja.
Wo ich mir dann dachte, that's a no from me. So, sag ich mal so. Es wird von den Inspirationen ein klein wenig besser, auch wenn es irgendwie die coolen Sachen vielleicht nicht ganz so da reingeschafft haben, was ich irgendwie Kota bei Gardner Fox, also ist irgendwie aus den 70ern tatsächlich dann auch relativ viel in kurzer Zeit gemacht worden, ist auch nochmal eher Stereotyp. Er ist lustvoll, heißblütig, wahrscheinlich im Sinne, also, was ich jetzt nicht heißblütig klinge, ist im Deutschen eher immer so ein bisschen romantisch konnotiert irgendwie oder in die Richtung oder sexuell konnotiert, würde ich jetzt in dem Fall tatsächlich nicht sagen. Da geht es, glaube ich, eher um die Richtung Ärger oder beziehungsweise heißt Ärger, aber passioniert und kurze, ne? Er hat vor nichts Angst, der gute Kota, und er ist dominierend. Weil ich auch dachte, oh, mehr toxische Maskulinität, bisschen besser wird es dann quasi bei to a lesser extent, sagte der Artikel. Und ich dachte mir so, ja, merkte man, denn diese etwas positiveren Eigenschaften wurden nicht genommen. Fritz Leibers Fart and the Grey Mauser fand ich sehr niedlich, so loosely based on himself and his friend. Und ich dachte mir so, oh, kleiner Self-Insert, good on you. Und da ging es zum Beispiel, also dessen herausragende Eigenschaften waren die Schwertkunst und das Singen.
Ja, ja.
Also das fand ich, also das, wo ich mir dachte, oh, das, wo, warum hat es das denn nicht reingeschafft, das gut in etwas sein? Ja. Und in zwei verschiedenen Dingen, also in der Schwertkunst, fand ich sehr schade, dass man sich da irgendwie eher auf dieses ja. Muskeln sprengende Shirts und warum überhaupt Shirts tragen Image.
Interessanterweise ist er aber auch trotzdem dann, sieht einfach aus wie so ein also total generischer Wikinger-Dude, ne? Also auch mit so dem roten Rauschebart und so, ne?
Das ist irgendwie schon, es ist ein spannendes Inspirationsquellen hier, die genommen wurden.
Und auch überhaupt nicht überraschend, dass wir dann halt auch lange Zeit kaum Barbarinnen, also ne, bewusst jetzt, also ne, weibliche Barbaren, gab es halt weder in der Vorlage oder in den Vorlagen, noch halt am Anfang, fand halt nicht statt. So, ne? Also lange Zeit gab es das halt nicht. Und wurde auch in den Vorlagen nicht mitgedacht. Ne? Das ist, denn hat man entsprechend auch vielleicht einen etwas größeren blinden Fleck, als man vielleicht zugeben möchte. Ich habe jetzt noch einen kleinen Exkurs mit, weil du hast es vorhin gesagt, wir wissen, also was den Ursprung des Begriffs angeht. Agi ist ja versiert, was genau solche Themen angeht. Sie beschäftigt sich ja mit Rassifizierung oder rassistischen Merkmalen in Literatur, aber vor allem auch in Kinderliteratur und Jugendliteratur, aber in Medien insgesamt. Und hat einen wunderschönen Sammelband mir in die Hand gedrückt. Der heißt Wie Rassismus aus Wörtern spricht. Kerben des Kolonialismus im Wissensarchiv Deutsche Sprache. Ein kritisches Nachschlagewerk. Das ist von Susanne Arndt und Nadia Ufuate Alazad herausgegeben worden. Und da gibt es ganz viele Artikel drin. Unter anderem auch ein Artikel zum Wort Barbarin, beziehungsweise barbarisch. Und der Artikel heißt Antike Wurzeln einer begrifflich verankerten Differenz. So, und jetzt muss ich aufpassen, dass ich vorlese und ins Mikrofon reinlese und nicht am Mikrofon vorbei.
Am Mikro vorbei.
Genau. Was ich nämlich besonders spannend fand, ist, also der Begriff Barbar kennt, oder den Begriff Barbar in kennen wir aus der Ilias von Homer. Also die Griechen haben diesen Begriff erfunden. Interessanterweise am Anfang noch so ein bisschen losgelöst von der Bedeutung, die wir haben. Ursprünglich kommt es daher wohl, es war ein abwertendes Moment in dem Begriff drin, weil Barbaros sind die Brr-Brr-Sager, also jemand, der keine Sprache hat, quasi wie ein Tier. Und damit halt impliziert der Duktus von fremd als unvertraut und nicht zugehörig. Also irgendwer oder irgendeine Person, die halt nicht dazugehört, die fremd ist, die mit der man sich auch nicht verständigen kann. Und das wurde dann im Laufe der Zeit, wurde das gerade bei den Griechen, gerade durch die kriegerischen Auseinandersetzungen mit Persien, wurde das sozusagen erhöht und angepasst, ausgeweitet. Ja? Dann waren halt eben die Leute, die mit denen man gerade in welcher Form auch immer militärisch zu tun hatte, waren die Barbaren. Und die anderen, also wir, die Hellenen, das war so das Begriffspaar, wir waren eben, konnten gar keine Barbaren sein. Ne? Und das ist dann auch wieder sehr spannend, weil in dem, wenn wir jetzt sagen, Barbarin als Klasse, wenn du jetzt im antiken Griechenland gelebt hast, so, dann aber halt, ich sag mal, hellenische Abstammung warst, in welcher Form auch immer, weil was ja auch albern ist, weil es ja ganz viele Stadtstaaten und Inseln gab und sowas und die hatten alle auch selten irgendwie miteinander zu tun, beziehungsweise mochten sich zum Großteil auch nicht, dann konntest du aber keine, durftest dann, hättest dann nicht einen Barbaren spielen dürfen, so, weil das müssten ja die anderen sein, so. Interessant, und das fand ich, oder das ist der Artikel insgesamt, das sind nur 6 Seiten, glaube ich, Sehr interessanter Artikel, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Vor allem die Fußnoten darunter umso spannender. Aber was ich besonders spannend fand, ist, wie das dann weitergetragen wurde. Also wie wir dann sozusagen bei dem jetzigen Begriff angekommen sind. Nämlich unter anderem durch die Römer.
Wer hat's erfunden? Die Griechen. Wer hat's implementiert und breitgetreten? Die Römer.
Genau. Was halt eben auch so ein ganz expliziter Teil dieses Begriffs ist und warum dieser Begriff halt eben auch schwierig ist, ist halt eben, weil er immer eine darauf rekurriert oder darauf wird sich auch gerne bezogen, um halt eben dieses Herrschaftsverhältnis, ne? Also die Personen, die halt zu den barbarischen Stämmen gehören, die müssen beherrscht werden und müssen dann im weitesten Sinne auch zivilisiert werden und so weiter und so fort, weil es ist ja unsere Aufgabe und unsere Pflicht, das zu tun. Ich hoffe, ich hätte es mir markieren müssen. So, ich hoffe, ich habe es gefunden. Genau, also nämlich genau zu diesem Punkt des naturgegebenen Herrschers. Ich lese es jetzt einmal mal vor. Ich hoffe, dass ich es einigermaßen hinkriege, ohne mich hier alle 3 Sekunden zu verhaspeln. Die Konstruktion einer naturbedingten Herrschaft, die dem B, also für Barbaren, in binärer Logik die Rolle des naturbedingten Beherrschten zuweist, findet als Ansatz im alten Rom eine konnotative Fortschreibung, wobei nunmehr freilich Sprache und Territorium des Römischen Reiches aus dem Begriff des B herausgelöst und korrespondierend zur veränderten außenpolitischen Konfliktlinie neue Völker wie etwa GallierInnen und GermanInnen bedeutungsgemäß eingeschlossen werden. Was ich halt super spannend finde, weil wenn das Reich oder die Grenzen und die militärischen Interessen sich ausgeweitet haben, dann war der Begriff super flexibel einzusetzen und auf einmal waren die anderen, also ne, dort wo die Grenze verläuft, da beginnen dann eben die BarbarInnen. Ja. Und wenn man dann aber es geschafft hat, irgendwen zu erobern oder ich sag mal, ja, aus imperialistischen Bestrebungen heraus zu beherrschen, dann verschwand das auch wieder, ne? Also es gab
ein dehnbarer Begriff.
Genau, ein sehr, sehr dehnbarer Begriff. Und so wie Rassismus halt immer funktioniert, es richtet sich immer nach dem, was gerade praktisch ist. So. Und dann gab es im Nachgang dessen gab es natürlich dann das kolonialistische Erbe des Begriffs und kolonialistischen Aufbau. Und dann möchte ich mit dem letzten Aspekt aus diesem Artikel irgendwie schließen. Und zwar eine Beschreibung aus dem Duden 1976. Dort stehen folgende 2 Beispielsätze drin. Barbaren haben den Friedhof verwüstet. Oder was wissen Sie schon von der exquisiten Geistigkeit unserer Kirchenväter, Sie junger B? Und dieses, ne, wie sollte es auch anders sein? Es wird einfach ein antireligiöses oder antichristliches Element noch reingewurstelt, um jetzt die Grenze am Glauben zu ziehen, weil die Grenzen auf der Welt schon nicht mehr so gut sich dafür eignen. Und dann konnte man einfach sagen, die anderen sind jetzt die Heiden, so, ne? Oder die Nicht-Christen.
Ich wollte gerade sagen, Liebe, das war so, was machen wir jetzt mit dem Begriff? Wir weiten das einfach auf Religion aus. Komm, nehmen wir auch noch mit. Ja.
Und entsprechend finde ich das halt, also warum sagen wir das alles oder warum habe ich diesen Artikel mitgenommen? Wenn ihr wenn ihr eine Barbarin spielen möchtet, wenn ihr in eurer Welt dafür sorgen möchtet, dass diese Klasse nicht nur ein Skillset ist, wie Jasmin Neitzel auf Twitter so schön zusammengefasst hat, also für sie ist es ein Skillset und keine Kultur. Aber für mich ist halt ganz wichtig, wenn ihr diese Elemente da reinbringen wollt, dass es halt eben auch irgendwie ein Ort gibt, woher diese Person dann kommt, ja, dann achtet bitte drauf, nicht in diese Kerbe zu schlagen, ne? Dass es halt eben nicht Leute sind, die analphabetisch sind, dass es halt nicht Leute sind, die aus welchem Grund auch immer irgendwie von den anderen als, ja, wie auch immer, unzivilisiert oder sowas dargestellt, also nicht dargestellt wird, sondern dass sie es auch nicht, ne, dass sich diese Annahme oder dieses, was wir in dem Begriff auch wiederfinden, dass sich das nicht darin bestätigt, weil wir spielen Fantasy-Rollenspiele, wir können diese ganzen furchtbaren Elemente auf den Kopf stellen und in viel interessantere Aspekte verwandeln, ohne viel Aufwand.
Ja.
Und haben dann aber auch nicht nur interessantere Charaktere dadurch, sondern halt eben auch eine interessantere Spielwelt. Ja. So wie bei Eberron, wir haben vorhin ja schon, du hattest schon die, wo wir Klauenküsschen verteilt. ne, also man kann die anders machen als die anderen Gesellschaften innerhalb der Welt, in welcher Form auch immer, das ist, da spricht ja nichts gegen. Aber das Othering kommt ja daher, dass dieses Anderssein als negativ, als verwerflich, als befremdlich, angsteinflößend,
minderwertig
eingestuft wird. Ja. Und da würde ich auf jeden Fall eine Linie ziehen und sagen, das hilft euch nicht. Und vor allen Dingen ist es für die Person am Spieltisch, die dann auch diese Klasse verkörpert, nicht gerade förderlich. Und ja, genau. Das wollte ich aber nur einmal loswerden, bevor wir dann in unsere weitere Metadiskussion starten.
Definitiv. Hier auch nochmal zu sagen, dass wir beide sehr wissen, dass das nicht so einfach Total. Ist, weil sich das, was 5e jetzt gerade immer noch macht, trotzdem. Also da haben sich manche Subklassen durchaus noch mal hart reingelehnt, auch auf eine Art und Weise. Ich hatte mich vorher auch noch nicht so viel damit beschäftigt. Hm. Und nur mal an zwei Abenden diese Klasse ausprobiert. Und auch mit einem ganz anderen, sehr schnell und ohne viel. Ne? Und habe mir gar nicht so viel angeschaut. Und jetzt allein schon die Titel und so. Das ist nicht so einfach. Das erfordert tatsächlich ein bisschen Beschäftigung und Hirnschmalz, aber ich glaube, am Ende wird es sich sehr, sehr lohnen, weil sehr viel mehr und Tolleres dabei rauskommen wird.
Eben.
Wenn man diese Sachen beachtet.
Exakt, ja.
Weil, ja, also, dass das da tief drin verankert ist, auch heute noch, das ist einfach immer noch so und das wissen wir natürlich auch, dass das, wie gesagt, ein bisschen Transferleistung, genau. Ne, wie für den Ranger so vielleicht auch erfordert, ist uns klar. Ja. Lustige, beziehungsweise traurig, ich weiß es nicht, aside, ich googelte gerade auch mal den Duden jetzt und wollte wissen, ob sich was geändert hat und ich habe nur die Online-Version, ja. Aber ich finde es sehr spannend, dass der Satz die Barbaren haben den Friedhof verwüstet auch immer noch ein Beispielsatz ist, hat sich also gealtert wie Wein irgendwie 50 anscheinend.
50 Jahre später. Immer noch hochaktuell.
Nice one.
Wer hat den Satz nicht schon mal im Alltag genutzt? Ne? Also ich meine.
Ja, hallo. Ja, das ist ständig. Nur. Ja. Spannend auch irgendwie eine völlig ungebildete männliche Person.
Oh ja.
Ich weiß nicht, wahrscheinlich weil Barbar gegendert ist auch als Wort
anscheinend.
Irgendwie. Ne? Aber hier zum Beispiel auch. Und also auf einem bestimmten Gebiet völlig ungebildete männliche Version. Glaube ich, wenn man was versteht dieser Barbar von Musik ist, wenn man vielleicht hip. Ich weiß nicht, in meinem Kopf macht sofort, dass das so ein. Hier kommen meine eigenen Bias und mein eigener Classism oder nach oben irgendwie in die Richtung daraus, weil ich mir denke, ich weiß nicht, ich habe da so ein klassischer Musikschnösel im Kopf, der halt zu jemandem, der Hip-Hop oder andere neue Formen der Musik oder vielleicht nicht so, was heißt neu, als ob Hip-Hop neu wäre, ne? Aber andere nicht klassische Formen der Musik dann als barbarisch behandelt, ne? Also sowas halt, aber sonst eine rohe, empfindungslose männliche Person ohne Kultur finde ich auch
super
lustig.
Super interessant.
Während wir ja jetzt in die zumindest für die D&D-Klasse gehen und wir denken, und uns gedacht haben, du, Moment, ich möchte dich zitieren von neulich, wie war das die Moment, ich kann dich nicht mehr zitieren, ich kann nur mich zitieren. Emotional Made Flesh der Baba für mich. Und du sagst, glaube ich, die empfindungsgeladenste Klasse oder so hast du sie genannt.
Ich hab gesagt, die dramatischste, glaube ich, oder so. Irgendwie sowas
genau, dramatisch. Okay.
Aber das ist halt, genau, das ist doch ein super, super Startpunkt, weil empfindungslos ist ja genau das Gegenteil, was jetzt die fünfte Edition, die draus gemacht hat. Ne? Also das ist genau das Gegenteil. Und das finde ich so viel interessanter. Und ich möchte auch hier nochmal, weil es so eine nie enden wollende Diskussion ist, wegen Lokalisierung. Und wir sprechen ja sowohl von der englischen als auch von der deutschen Version. Aber ich muss ganz, ganz intensiv darauf hinweisen, ja. Großer Lob daran, dass wir halt eben in der deutschen Übersetzung nicht von Wut sprechen, also nicht von Rage, sondern von Kampfrausch. Das ist ein so viel offenerer Begriff und ein so viel besserer Begriff, finde ich, um den eigenen Charakter so zu gestalten, wie es einem selber gefällt. Weil, ganz ehrlich, ich finde, viele Leute, die vielleicht sich mit D&D auch ordentlich beschäftigen und zum Beispiel über Critical Role reingekommen sind, es gibt diesen geflügelten Satz durch Critical Role: I would like to rage. Sorry, aber so funktionieren Emotionen nicht. So, ne? Also, ja, ich weiß, das ist halt ein Ausschalter quasi.
Kommt von der Mechanik her,
komplett gegeben und ich verstehe das auch und es klingt auch cool, wenn man das so sagt. Aber das ist ja nicht so, als ob sich die Person hinstellt und sich sagt: Weißt du was? Jetzt möchte ich wütend werden. So, ne? Also, und deswegen finde ich Kampfrausch so viel besser, weil es eine aktivere Komponente ist, also ein aktiveres, ich versetze mich in einen Rausch. Oder auch etwas ist, was halt von verschiedenen Emotionen auch abhängig sein kann.
Ja, finde ich auch
cool. Genau.
Was ich sonst auch schön fand, geht ein bisschen tatsächlich wie nochmal in Richtung Schalter umklicken, ist, dass jemand so stark und intensiv fühlt, dass quasi das immer mit einer gewissen Kontrolle verbunden ist, die im Day-to-Day-Life angesetzt wird und die dann quasi nach diesem, also dass man es vielleicht nicht unbedingt anschalten kann, sondern die Kontrolle darüber abschalten im richtigen Moment, wenn es nämlich Sinn ist und dann in diesen Kampfrausch quasi verfallen kann, wenn diese Art von Übermaß einem Zweck dient, der positiv ist oder zumindest gelenkter ist. Ja. Also ich meine, auch bei AntagonistInnen könnte man, ne, die dann ja vielleicht eben keinen positiven Effekt daraus ziehen, aber dass es einfach gelenkter ist und nicht so, weil Rage oder Wut oft wir haben ja auch kurz darüber genommen, die positiv gerichtete Wut, dass man bei schlechter Behandlung wütend wird, das ist ja kein negatives Gefühl. Also Wut ist so oft negativ konnotiert. Ungerechtigkeit darf und soll wütend machen. Dass du nicht in Rage verfällst, das ist natürlich auch was. Aber Wut ist eine treibende Kraft, die positiv, aber das verschwimmt halt alles oft so. Und deswegen finde ich das auch, also das sind auch alles Themenkomplexe, die man spannend mitnehmen kann, denke ich. Exakt, positive Wut eben, aber, Rausch ist halt nicht gelenkt, aber das Interessante an dieser Klasse ist dann quasi dass diese Person, die in Rausch verfallen kann oder regelmäßig vielleicht das tut, dass die es kontrollieren kann und dass dieser Emotion irgendwie gewahr geworden ist und sich da they went to therapy, I guess.
Ja, oder für mich ist es halt auch ein deutlich coolerer Aspekt, darauf aufzubauen, weil sich ja die Charakterklassen gerade bei D&D, aber auch in anderen Systemen, die auf diese Klassen aufbauen oder sich davon bedienen, ja auch eine Charakterprogression auf mechanischer Ebene einstellt. Ne? Und wenn es einfach nur ist, diese Person ist wütend, so, und das gibt es ja auch, ne? Ich sag mal, es gibt ja den Berserker oder die Berserkerin gibt es ja auch in D&D als Subclass, die mechanisch gesehen auch die langweiligste Variante ist, mit Abstand von der Charakterklasse. Dass du sozusagen, wie du es gerade genannt hast, ne, dass du sozusagen dich selber auch so weit reflektierst, dass du es immer besser kontrollieren kannst, immer auf weitere Arten und auf eine andere Art und Weise, die dir vorher vielleicht noch nicht möglich war, spricht ja dafür, dass du dich aktiv damit auseinandersetzt, dass du dich im wahrsten Sinne des Wortes weiterentwickelst und guckst, wie kann ich dieses, ich lenke eine Emotion in eine richtige Bahn, noch besser hinkriegen, noch interessanter gestalten oder noch hilfreicher machen. Und da ist so viel Potenzial drin, ne? Was mich auch direkt zu meiner ersten Beute führen würde, weil das ganz gut passt. Und zwar, diese Beute ist relativ kurz, aber ich wollte es nur noch mal erwähnt haben. Es gab bis vor kurzem den Kickstarter zum DAI RPG. DAI habe ich jetzt, glaube ich, schon bestimmt dreimal erwähnt, ist eins meiner Lieblingscomics von Kieran Gillen und Stephanie Hans. Es ist quasi Jumanji, aber als Rollenspiel und sehr viel düsterer. der Kickstarter ist schon abgelaufen, aber es gibt, glaube ich, immer noch Late Pledging. Das, was ich besonders gut finde an dem, also für alle Leute, die jetzt sich denken, ah, warum sollte mich das interessieren? Das sind die gleichen Leute, die das realisieren, sind die gleichen Leute. Also es sind Rowan, Rook und Deckard. Das sind die Leute, die auch Spire und Heart gemacht haben. Also
und ganz noch eine Reihe noch anderer tolle Dinge. Also das Ding wird nachher wunderschön aussehen, toll gelayoutet sein und hands down, was ich ganz toll fand, mit ein cooler Spire-Einwurf von mir. Eine Freundin hat mir neulich einen ganz tollen Ausschnitt über Sexwork in Spire gegeben und gezeigt. Also, und darum gesagt, Sexwork is work und dann, also, das war ein ganz kleiner, wunderbarer Abschnitt, drei Sätze oder so.
Ja,
Und also, das wird auch mit Bedacht gemacht werden, hoffe ich.
Ja, wird es auf jeden Fall.
Da bin auf Beweisen basierend fühle ich mich da gut aufgehoben, sozusagen.
Die sind ja grundsätzlich, und also sowohl das Artwork ist unglaublich gut, ne? Also klar, die Stephanie Hans ist auch einfach eine fantastische Künstlerin. Und dort gibt es halt eben eine Charakterklasse, die sozusagen an die Idee, die wir jetzt sozusagen auch aus BarbarInnen herauskristallisiert haben, beziehungsweise aus dieser mechanischen Idee sozusagen rausgezogen haben, weil wir arbeiten ja auch, du hattest es ja gesagt, am Anfang war das halt so, oh ja, wir haben hier diese Vorlagen, die alle sehr eindimensional sind, aber es gab anscheinend Bedürfnis irgendwie zwischen diesem, ich lerne gut zu kämpfen, Fighter, und ich weiß, wie ich meine Stärke gezielt und technisch perfekt einsetze, wobei wir dazu noch kommen werden, Monk, ne, also oder Mönch, Martial Artist im weitesten Sinne, weil das ist es ja im Endeffekt. Aber wie gesagt, dazu kommen wir noch, das ist ein ganz anderes Problem.
Ähnlicher Themenkomplex.
aber es gab auf jeden Fall das Bedürfnis, dazwischen noch so ein raw, also so rohe Stärke, ne, so eine Person, die einfach draufhaut, eine Person, die weder plant noch irgendwie lernt noch sonst irgendwas, sondern einfach nur Bums macht. So, ne? Da gab es ja irgendwie eine Lücke. So, weil sonst, warum haben wir diese Klasse? Und diese Klasse wurde aber halt eben mechanisch jetzt in eine Richtung gebracht, die sie viel interessanter macht. Ne? Und bei DAI RPG ist es so, da gibt es halt diese Art nicht. Also es gibt halt keine barbarische oder es gibt das Wort Barbar auf jeden Fall nicht und wahrscheinlich auch vollkommen bewusst. Aber dafür gibt es die Emotion Knights. Und das sind halt KämpferInnen, die sich einer Emotion verpflichten.
Ich bin verliebt, ich will das. Ich emote einfach nur gerade Haare. Ich lasse meinem inneren Emotion Knight gerade freien Lauf.
Und dann kannst du dir halt eben aussuchen, welche Emotion das ist und in welcher Form dich das halt eben...
Oh mein Gott.
Also zu was, also der in der Comic-Serie ist es halt der Grief Knight, der halt eben aus Trauer heraus seine Stärke zieht. Und
ich kaufe die Comics, ja. Ist in Ordnung, Pete.
Ich kann es nicht oft genug erwähnen. Und dort ist es halt eben so, dass er wirklich in der Lage ist, wenn man ihn traurig macht, ist er einfach unbesiegbar. Und das ist auch so. Auch soweit ich weiß, im System ist es auch so, wenn die Emotion quasi ein bestimmtes Maß erreicht, dann ist es auch so, dass diese Person nicht zu stoppen ist. Und es gibt dann später einen Twist, den ich nicht spoilen werde, aber es wird sogar noch interessanter. So, ne? Also es ist, weil man könnte dann sagen, naja, diese Person ist dann vielleicht sehr eintönig, weil sie nur auf diese eine Emotion aufgebaut ist. Und nein, das ist es nicht. Es ist eine super Idee. Wollte ich erwähnt haben für alle Leute, die halt einfach mal einen anderen Look auf dieses, auf diese, auf die Grundidee haben wollen, schaut euch das an. Und überlegt vielleicht auch einfach mal, wenn ich jetzt die nächste Barbarin baue, was für eine Emotion ist vielleicht eine coole Baseline oder worauf könnte man diesen Kampfrausch noch aufbauen als nur Wut? Weil was ich auch immer sehr cool finde oder was halt auch oft irgendwie sowas ist, ich habe nur eine Charakterklasse über längere Zeit gespielt, das war damals beim Dienstag eine Barbarin und sie hatte auch vor allem Spaß am Kämpfen. Das war einfach etwas, was sie, weil sie es gut konnte, hat ihr das Spaß gemacht. So. Und das finde ich auch etwas, was man super gut auch am Spieltisch ausspielen kann, ohne dass es albern oder Slapstick-mäßig wird. Weil wenn jemand etwas gut kann und vielleicht auch so ein bisschen mit so einer gewissen Genugtuung und auch mit so einer Präsenz daran geht und sagt, haha, ja, da habt ihr euch aber jetzt mal die falschen Leute ausgesucht, um euch mit denen anzulegen. Oder die falsche Person, einfach nur auf sich selbst bezogen. Das finde ich halt immer besonders cool. Also das ist etwas, was man genauso gut nehmen kann wie jede andere Emotion. So. Ja, das ist so meine erste Beute. Und wir werden den Link zum Kickstarter in die Shownotes packen und ich schaue nochmal nach, es gibt auf jeden Fall auch natürlich einen Link zum Comic, weil das ist großartig und was halt wirklich cool ist und worauf ich mich am meisten freue, ist, dass das Buch weil sie es halt 70.000 Mal über dem Ziel gefundet haben, wird es ein 6-Page-Comic-Intro geben, also extra für dieses Buch nochmal extra Comic-Inhalte vom Autor und ja. Und das System selber, nur dass alle Leute, die jetzt denken, oh, haben sie jetzt einen Comic adaptiert? Nein. In dem Comic geht es ja um ein Rollenspiel und dieses Rollenspiel wurde zusammen mit dem Comic schon vor Jahren erschaffen und wurde seitdem geplaytestet. Also ich habe selber auch schon einmal zumindest in so einer abgespeckten Version einmal ausgetestet. Es ist ja großartig. Es fühlt sich sehr anders an, aber es ist auf jeden Fall eine coole, coole Idee.
Ist ja auch mal wieder was anderes, was Schönes, mal außerhalb der ausgetretenen Pfade sozusagen zu gehen. Was mir gerade einfällt zu diesem Emotion Night noch, ist, es gibt ja dieses, also vielleicht ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, ich kenne das, ich googelte gerade, Emotion Wheel, also diese Grafik. Yes. Ich habe gerade gegoogelt, wer es gemacht hat, auch Robert Plutchik. The Plutchik Wheel gibt es auch. Und da sind so diese großen Sachen, ne, wo wir jetzt zum Beispiel auch von selbst wenn wir bei Wut bleiben, es ist Wut. Aber dann gibt es halt sehr viele, ich guck mal, ob ich auch eins auf Deutsch finde. Aber ich habe es hier gerade nur schnell auf Englisch gefunden. Da gibt es halt auch Aspekte. Bin ich eifersüchtig? Bin ich einfach nur irgendwie ein bisschen angreifbar irgendwie? Leicht zu ärgern? Bin ich irgendwie fertig mit der... exasperated übersetze ich jetzt einfach mal mit fertig mit der Welt. Also es ist einfach zu viel der Dinge, die man... Und dann gibt es die nochmal irgendwie. Gibt es hasserfüllt? Gibt es feindselig? Also... die Emotion Wut hat dann auch nochmal, kann aufgesplittet werden. Das geht dementsprechend, also ich finde, glaube ich, für so ein Emotion Night ist dieses Wheel eine schöne...
ganz kurz, ich will dich nicht unterbrechen, aber weißt du, wie der Charakter, also ich kann...
oh mein Gott, er heißt er Plutchik?
Nein, es ist einfach...
oder Robert?
Dieses Wheel oder sowas in der Richtung ist halt einfach Teil des Regelwerks.
Habe ich mir fast schon gedacht, Das habe ich gerade auch gedacht, das macht ja am meisten Sinn.
Und das Coole ist, dass halt mehrere Charakterklassen drauf zugreifen. Also mehrere Charakterklassen nutzen dieses System.
Das ist so cool.
Und du hast dann halt eben Optimismus, Liebe, Aggressivität. Also das sind alles so Sachen, ne? Also du hast halt verschiedene Steigerungsformen und also da gibt's ganz viel und ich hoffe, dass sie das halt echt...
Okay, ich mache ein Late Pledge, Pete. Meine Beute ist eine sehr spannende Person, finde ich, aus Dragon Age. Ist das das erste Mal, dass ich... Nein, weil ich habe ja auch nur drei Themen. Sorry, ich kann ja auch nur über drei Dinge reden, ja.
Final Fantasy insofern, 10, Final Fantasy 9.
10 kann ich nicht. 10 habe ich nie gespielt.
10 hast du nicht gespielt? Ah, nee, stimmt. Du hast da ist dein blinder Fleck. Ja, stimmt. Sorry, nee. Final Fantasy 9 auf jeden Fall. Final Fantasy 12.
9. Also generell gehen wir in Dreierschritten von 6, 3 und 9, 6, 3, oh Gott, 6, hallo, es ist Samstagmorgen und die Natschi kann nicht zählen. 3, 6, 9, 12, 3 in der Remastered, sehr cute, aber an sich fängt es ab 6 bis 12.
Aber dann hättest du nach der Rechnung, mathematisch gesehen, hättest du 15 ja auch gut finden müssen.
Ja, das ist der große Outlier. Das Ding habe ich mit einem 10-Foot-Pole noch nicht mal mehr angefasst. Das liegt hier.
Ach,
nee, aber genau. Also 3 ist auch nicht mein Favorite. 3 ist nur unbearably cute in der DS-Version. Und macht auch super viel Spaß. Aber aufgrund des Alters ist das jetzt auch noch nicht storymäßig.
Das war das erste mit Jobsystem, ne? Oder?
Kann gut sein, ja. Wobei im ersten, ich glaube Jobs.
Nee, aber ich glaube, das war das erste, wo du wirklich so Jobs wechseln konntest und so. Aber ich bin.
Wechseln, okay. Ja, das genau, ja. Wo man sich nicht.
Ja, aber bevor wir jetzt wieder auf.
Festgelegt
haben. Verfallen.
Aber ja, die drei Themen der Natschi, Final Fantasy, Dragon Age, ganz schön Impact.
Naja, das sind schon. High Q, Pillars of Eternity, da gibt's schon noch ein paar mehr, also.
Wir lieben, was wir lieben.
Es ist auch voll in Ordnung.
Und es gab dann irgendwann für Dragon Age Origins einen DLC, der heißt The Stone Prison.
Mhm.
Das gibt es bestimmt auch alles auf Deutsch, aber ich kenne das nicht auf Deutsch. Insofern übersetze ich ad hoc. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Und was halt super spannend ist, ist, dass man in ein Dorf geht und einen Golem findet aus Stein. Und wir wissen, die kann man kontrollieren. Die hat man schon vorher getroffen oder so. Und dann Wilhelm Sulzbacher Wilhelm Sulzbacher hat sorry, ich bin gerade über diesen Namen nochmal gestolpert, weil es hier in der Nähe, ich glaube, es gibt bestimmt mehrere Sulzbachs in Deutschland, aber hier in der Nähe ist eins und ich war gerade so, oh, so hieß der, okay.
Also der Golem heißt Wilhelm Sulzbacher?
Nein, oh mein Gott, das wäre schön. Nein, der Golem heißt Shale. Wilhelm Sulzbacher hat aus Versehen, wohnt in diesem Dorf und hat diesen, diesen Kontroll Stab gefunden, aber und irgendwie landete der Golem landete in diesem Baum, stand da ewig lang einfach so als Statue rum und ich glaube, die Leute dort haben ewig lange auch einfach gedacht, eine Statue. Das wird uns der Golem auch lang und breit erzählen, denn dieser Golem war die ganze Zeit von Bewusstsein.
Oje.
Und that's a tragedy on its own. Allein das schon. Aber das macht es ein bisschen lustig manchmal in Kommunikation mit Shale, weil Shale einen Hass auf Tauben hat.
Oh.
Das ist sehr amüsant, weil halt Tauben auf Statuen sitzen und Dinge tun und oder auch auf Leute. Fleischdinge, fleshy things und Shale nennt dich auch super lange es, also it.
Ah.
Und man kann eine Freundschaft mit Shale aufbauen, aber was ich an Shale vor allem mag, ist, ich werde jetzt die Origins wie Golems oder auch dieser Golem in Dragon Age gar nicht mehr spoilen, ist auch sehr interessant und aber was ich einfach so spannend finde, ist, dass Shale eine ganz, ganz spannende Persönlichkeit hat. Mechanisch kann man diesen Charakter mit verschiedenen Edelsteinen ausstatten. Die dann einfach eine andere Farbe und eine andere Fähigkeiten haben und dass Shale dann eine Vorliebe dazu empfindet und dass auch man kann in Dragon Age Origins Leuten Geschenke machen und dass auch schöne Steine nicht nur mechanisch etwas sind, was man anzieht und was man benutzt, um stärker zu werden oder so, sondern auch man kann Shale damit eine Freude machen. Und das finde ich super spannend. Es ist ein sehr großer Golem und sieht aus wie ein, hat große Schultern, irgendwie pseudo bisschen Brustmuskulatur angedeutete Dinge und so. Also es ist sehr bulkig und stark, aber ich mag die Andersartigkeit, die einfach auch davon herkommt, dass es ist natürlich ein krasses Othering irgendwo da zu sehen.
Ja.
Aber auf eine Art und Weise, die halt auch daher kommt, dass die nicht unbedingt, was Shale vielleicht mal war, sondern was Shale jetzt ist. Also es ist auch, wenn man die Origins dann später rausfindet, es ist auch ein, was Shale dann selber interessant findet und sich nicht erinnern kann, was mal war und wie und all sowas. Das ist super spannend.
Und wie?
Die Person hat ein kein gutes Bild von MagierInnen, einfach weil MagierInnen oder ein Magier Shale halt auch kontrolliert hat und dementsprechend auch Herrschaft über Shale hatte und so. Und also das ist ein spannender Themenkomplex, der da angesprochen wird. Also es ist ein super spannender Charakter. Ich liebe es, immer mit Shale zu kommunizieren. Ich nehme die Person gerne mit. Es gibt super spannende Trivia-Dinge, wenn man sich näher mit dem Spiel an sich beschäftigt. Also und wie die Sachen zusammenpassen und je nachdem, welchen Origin man selber hat im Spiel, wie das vielleicht zusammenkommen kann, wie Leute reagieren, wie Shale auf Dinge reagiert, das ist ganz, ganz spannend. Also, ich mag es vor allem, dass die Persönlichkeit, die da angedacht wird und dieses Konstrukt, das ist ein jetzt ist Shale ein Konstrukt, was auch immer vorher war und was ist da so, aber trotzdem eine sehr starke Persönlichkeit dann entwickelt hat und auch ein sehr willensstark, also wo wir dann vielleicht wieder in Richtung Rage und Rausch und Fury gehen, wenn man sich das tatsächlich ein bisschen sehr, sehr willensstark ist, einfach weil der Wille auch halt wirklich unterdrückt wurde und das ein Freibrechen ist und dass man Shale auch, also dass Shale natürlich auch freiwillig mitkommt, weil ich weiß nicht, ob der gerade auswendig, ob der Kontrollstab kaputt ist und man den selber nicht benutzen kann, aber ich mich halt entschieden habe, natürlich das Ding nicht zu benutzen und kaputt zu machen, selbst wenn es nicht kaputt war, weil und dann einfach und die Spannung, die halt auch hat, warum bist du eigentlich hier, warum kommst du mit und diese dass alle sind also dass man doch am Ende, wenn man sich mit Shale anfreundet, die the best flashy bit out there ist und so. Also es ist irgendwie sehr, sehr lustig und schön und hat super coolen Comedy-Effekt, diese ganzen Sachen auch mit dem, du bist ja nur Fleisch und wie macht ihr das eigentlich? Und die Leute haben sich irgendwie auch immer Sex gehabt unter Shale und Shale, was macht ihr da eigentlich? Oder wenn du dann als Person tatsächlich eine Liebesbeziehung mit jemand anfängst, die Kommentare dazu, super humoristisch. Ja. Ohne aber auch das Level rauszulassen, das Verständnis so, warum machst du das? Ist irgendwie lustig, aber warum machst du das? Ist auch inquisitiv. Also es ist auch eine Frage so, ne, dass man Gespräche darüber führt irgendwo. Und
das ist eine andere, also eine Form von Außenseitertum sozusagen ist, was aber halt eben nicht die Person als, weiß nicht, ignorant oder nee, oder genau. Unwissend oder genau. Sowas, ne? Sondern halt einfach als das, da ist einfach ein klarer eine klare Distanz in der Wahrnehmung oder auch im Denken und das Nachvollziehen ist ja ein Ziel und nicht ein etwas, worüber man sich sozusagen erhebt über die andere Person, ne?
Vor allem erhebt, was ich mag, erhebt sich, wenn sich jemand erhebt, dann immer Shale über die flashy people. Und das ist sehr angenehm und sehr gut, ohne dass, also man kann natürlich in dem Spiel immer antagonisieren, so wie man die Leute, man kann sich mit den Leuten anfreunden, man kann sie antagonisieren und irgendwann verschwinden sie auch, wenn, weil warum solltest du mit jemandem rumhängen dann? Und so, insofern, das geht natürlich irgendwo auch, aber ich mag es, wenn man sich mit Shale anfreundet, dass es irgendwann friendly banter wird und das dann, und natürlich das, ne, und sowas
ist,
alles.
Ist er also, denn mechanisch auch irgendwie barbarisch, so?
Es ist natürlich, also barbarisch ist an Shale, die ist super, super, es ist die Kriegerklasse irgendwo, es ist, Shale ist präzise, je nachdem, was man natürlich auch skillt, aber es ist präzise, sehr kraftvoll, also sehr, sehr mächtig, also pulverisierende Schläge, ne, und Slam, ne, der Body Slam, also das sieht man jetzt nicht, aber das ist unter anderem etwas so. Aber was ich auch mag, ist irgendwie Herz aus steiniges Herz, steinernes Herz, meisterhafte Kenntnis von Steinen tatsächlich auch, also, ne, weil Shale ist aus Stein, steinerne Aura, innere Reserve, was man jetzt auch irgendwie dann wieder als innere Ruhe vielleicht auch einfach, ne, also Shale hat sich in Geduld geübt. Shale konnte nicht anders, es war vielleicht kein, in deren Geschichte jetzt kein freiwilliges, aber das ist ein Skill, der jetzt existiert, nonetheless.
Aber das ist ja ein, also es auch ist ein cooles, sehr spannend. Konterkariert ja zum Beispiel auch gerade dieses Wut-Ding, ne? Einfach ein.
Shale ist sehr, sehr wütend auf verschiedene Dinge, aber sehr kontrolliert.
Aber das ist ja, das finde also, ich ja super, das finde ich ja super schön. Interessant. Also, wir hatten es ja vorhin auch schon gesagt, so dieses Ein- und Ausschalten, dass man halt einfach, dass die Person außerhalb dieses Rausches oder dieses Kampfes dann aber auch genau das Gegenteil sein kann. Das ist halt auch interessant. Dazu fällt mir nämlich auch direkt. Ich will dich nicht abwürgen, aber ich hätte.
Nein, das ist total super. Super dazu fällt Überleitung.
Mir nämlich meine nächste Beute ein oder meine nächste Beute ist. Agi spielt oder hat vor kurzem den aktuellen oder den letzten God of War Titel gespielt. Und das fand ich auch sehr interessant, weil God of War ist. Du spielst den.
Das ist der mit der nordischen Mythologie.
Genau, genau. Und du spielst ja einen Kriegsgott. soweit ich habe es selber, ich habe es jetzt auch nicht groß recherchiert. Ich gebe jetzt das wieder, was ich aus diesem einen Spiel zugucken mitbekommen habe. Was ich aber so interessant finde, ist, dass er total beherrscht ist. Das ist das Ding. Und trotzdem hat er diese Spartan Rage als Mechanik, wo er auch in einen Rausch verfällt, wo er Leute verprügeln kann oder die Monster umhaut. Aber viel interessanter finde ich, wie er halt außerhalb dieser Kämpfe sehr methodisch ist und halt eben auch total ruhig ist und in dieser Beziehung zu seinem Sohn extrem darauf bedacht ist, auch zu sagen, nicht jetzt, warte, lass dir Zeit, Moment. Ne? Also so, er ist genau nicht dieses, ich stürze mich quasi in die nächste Schlacht rein oder ich stürze mich in jeden Kampf, den ich sehe, sondern das Interessante an diesem Charakter, finde ich, ist, das ist eine Person und der ist halt auch älter, ne, muss man auch dazu sagen, der hat einfach schon so viele Kämpfe gesehen, dass es ihm überhaupt nicht drauf ankommt, den nächsten Kampf anzunehmen. Und das finde ich als Charaktereigenschaft für einen, für jetzt, wenn, genau,
Erfahrung. Ne?
Also ich habe ja, ich spiele super gerne, wenn ich selber spiele ich gerne ältere Charaktere, genau aus diesem Grund, weil man, ohne es groß begründen zu müssen, oft einfach eine Meinung vertreten kann, die einfach nur auf einem Gefühl, auf halt Intuition basiert oder halt eben auf Erfahrung basiert, aber sich deswegen nicht über die anderen erhebt, sondern einfach sagen kann, weißt du was, ich glaube nicht, dass wir uns jetzt mit dieser Person anlegen müssen. Ich würde jetzt einfach weggehen. Oder dass man wirklich auch die aktive Person ist. Also ich finde dieses Bild super cool, dass der große, muskulöse Typ mit der fetten Axt auf dem Rücken die andere, also so die Halblingsschurkin von dem Kampf wegzieht und sagt, beruhig dich, das ist es nicht wert. lass sie reden, so, ne? Finde ich ein viel schöneres Bild als umgekehrt dieses Kraftpaket, das von den anderen gezügelt werden muss. Und das fand ich halt eben so cool, weil es halt eben, das Spiel hat ja auch erstaunlich viele Puzzle-Elemente und man muss halt eben auch viel nicht mit Kraft lösen und so. Und auch das Kampfsystem an sich ist auch so gemacht, dass du halt viel auch so überlegen musst, wie gehe ich jetzt hier vor, ne? Und ein kleines Titbit, weil das auch ein Spiel ist, was Agatha gerade spielt. Sie spielt gerade Assassin's Creed und den aktuellen Teil, wo es ja um Wikinger geht, also Assassin's Creed Valhalla. Und da gibt es, um nochmal so einen Rückgriff auf die Diskussion am Anfang zu machen, gibt es eine wunderschöne Szene am Anfang, relativ weit am Anfang im Spiel, wo der Clan, den man vertritt, in England ankommt. Und du fährst dann quasi so einen Fluss runter und siehst halt eben die Leute dort leben. Ja? Und dann sprechen die aber aus ihrer Perspektive, ne, also die BarbarInnen, sprechen aus ihrer Perspektive über die Menschen, die dort sind, über die Christen. Und das ist wirklich super gut gelungen, wie das dieses Othering auf den Kopf gestellt wird und auch einfach dieser Kontext gegeben wird, um auch selber mal sich vor Augen zu führen, wie einfach es ist, über andere Kulturen oder andere Arten zu leben oder auch andere Glaubensrichtungen sehr, sehr einfach zu urteilen und sich darüber zu erheben. So. Weil das Erste, was sie gesagt haben, ist halt so, siehst du, die machen hier dieses rituelle Ertrinken, was die alle machen müssen. So, merkwürdiger Brauch. Und das andere ist halt, dann sagt der eine so, wie, und deren Symbol für ihren Glauben ist das Kreuz, an dem deren Gott gestorben ist? Was?
Ja! Es war auch eine gute Szene in Schildmaid, wo sie auch genau so darüber sprechen. Also kann ich auch nur herzhaft empfehlen.
Genau, und das war wohl auch etwas, was halt viele eben dann zu Hause erzählt haben und gedacht haben, das könnt ihr euch nicht vorstellen. So. Ne?
Total.
Und im wahrsten Sinne.
Ist ja auch total sinnig, weil die Verehrung von Gottheiten ja in der Kultur eine ganz andere ist. Und dann, wie creepy, dafür, dass immer gesagt wird, dass diese barbarischen Bräuche, wie creepy ist denn das? Du gehst in eine Kirche und da hängt ein Dude.
Das ist weird. Genau. Und das ist dann eben auch, und dann sagen die auch sowas, ein Hammer, das ist ein gutes Symbol. Das zeigt Stärke und Macht und sowas. Und dann denke ich mir so, diese Unterschiede.
Oder der Herd.
Alles.
Oder der,
genau.
Also alles ist besser als das, I guess.
Aber ne, das ist halt eben dieses, was gut und was schlecht ist wie man halt da drauf blickt, ist so einfach ad absurdum zu führen und so einfach auch eben auf den Kopf zu stellen und zu sagen, wie unzivilisiert man das findet. Ne? Und da einfach mal so das im Hinterkopf zu behalten, gerade wenn man halt verschiedene Orte oder verschiedene Kulturen in der eigenen Welt auch gestaltet oder einen eigenen Charakter gestaltet, der auch eine Background-Story haben soll. Finde ich super.
Mega.
Gut. Das war auch schon meine Beute für heute.
Ich liebe es. Ja, ich habe ja auch nicht so viel Beute, einfach weil auch die Folge sehr davon leben soll, denke ich.
Dafür haben wir aber viele Community-Raubzüge.
Das ja auch schon Impulse bietet. Genau, das auch. Was ich, glaube ich, noch erwähnen möchte, bevor ich mich in meine zweite Beute schmeiße, ist wahrscheinlich das, was mir am meisten negativ aufgefallen ist. Also Shay zum Beispiel hätte ich jetzt in den Path of the Ancestral Guardian da würde Shay, glaube ich, gut reinpassen, unter anderem. Denke ich, und ich glaube, mein nächster Raubzug nämlich auch, aber was ich, glaube ich, nicht unerwähnt lassen, oder vielleicht Wild Magic, was ich nicht unerwähnt lassen möchte, ist, dass ich es ganz unangenehm finde, dass es diesen Path of the Totem Warrior gibt, weil da wird sich wieder einem Wort bedient, das einfach von der Kultur genommen wird, was da sehr viel bedeutet, was da, soweit ich weiß, heute auch noch sehr viel, so genau habe ich jetzt nicht recherchiert, aber wir packen zumindest den Wikipedia-Artikel mal rein, ne? Wikipedia immer grain of salt, obviously. Ja. Aber
wobei, wenn in Wikipedia auch schon kritische Sachen drinstehen, will das was heißen. muss man auch dazu sagen.
Genau, genau. Also generell wird es, ne, das kommt aus der Ojibwe-Sprache und bedeutet heiliges Objekt, Symbol. Und das hat halt sehr viel, geht um Familie, geht um den Clan vielleicht, um die Herkunft. Ja. Und ja, da ist es, also es ist, das Ding ist, es ist, glaube ich, gar nicht so furchtbar in der Klasse irgendwie verwurstet, verballhornt oder so. Und es ist gar nicht so other. Also es ist ein Othering dadurch, durch die Klasse an sich, durch die Sachen, die da sonst so mitkommen. Aber das Ding ist halt, es wird wieder was genommen, was einfach heute noch wichtig und praktiziert wird und einfach nur ohne viel auch Sachen zu geben, ohne Perspektive zu geben darauf, dass es etwas ist, was den Leuten heute noch wichtig ist, wird das Wort einfach benutzt. Und man hätte das Konzept ja nehmen können, also das Konzept nehmen können, ohne es so zu nennen. Denn das Konzept, sich auf etwas zu berufen, ist ja nicht nur auf das Wort Totem zurückzuführen.
Zumal es in dem Kontext ja auch 70 verschiedene Begriffe gäbe, um halt zu sagen, das ist ein...
Genau.
Mein Charakter hat jetzt einfach einen Wolf-Aspekt oder sowas. Ne?
Genau, genau. Also da gibt es so viele Dinge, diese Beast, genau, dieser Aspekt, dieses... wollte ich nur noch mal nicht unerwähnt lassen, dass dieses Nutzen dieser Worte und wenn man sich das richtig anguckt, ist es dann auch wieder so weit von dem Wort entfernt irgendwie, das...
Also hätte man nicht gebraucht.
Macht das nicht, ne? Genau, das ist wie Spirit Animal und so und Skinwalker, Dinge, die nicht einfach so für fantastische Dinge vor allem als Wort, als Begriff, weil die bedeuten für Leute etwas ganz anderes. Just don't. Nimm das und nenn es anders.
Man schränkt sich ja dann wieder automatisch ein, wenn man es wieder so nennt. Ne? Das haben wir ja genauso, das werden wir beim Mönch auch ganz intensiv behandeln. Oh.
One day.
Irgendwann, wenn wir uns dafür bereit erklären.
Wenn wir da ankommen.
Weil du, wenn du etwas Key nennst, dann schmeißt du halt einfach nicht nur ganz viele Sachen zusammen, die halt nicht zusammengehören, sondern du hast halt automatisch auch einfach, du schränkst die Charaktere ein, die aus dieser Klasse hervorgehen können. Und wir haben ja gerade schon gesehen, dass einfach die Rage, beziehungsweise der Unterschied von Kampfrausch zu Rage, was das allein schon für Möglichkeiten eröffnet, gerade für eine kämpferische Klasse. Hier ist es genau das Gleiche, weil wenn ich jetzt hier mir das durchlese, dann denke ich wieder in Klischees, ich denke wieder in Bildern, die aber gar nicht zwangsläufig die Bilder sein müssen, die ich halt vielleicht damit aufbauen könnte. Und
genau.
Dementsprechend, ja.
Und also,
ich find's,
genau, also was ich mir so denke bei dem Wort Totem ist, basiert halt auf verballhornter Popkultur, was nicht der Wahrheit entspricht und wenn solche Begriffe auftauchen, ist, glaube ich, immer eine Kommentare. Schaut euch das an. Guckt mal, was dahinter ist. Man lernt Dinge.
Spannend,
das ist das Coole. Also wo sind die benutzt? Wie werden die benutzt? Wer macht das heute noch? Das ist sehr cool und man erweitert den Horizont. Und heißt ja auch nicht, dass man sich nicht trotzdem inspirieren lassen kann, aber einfach mit sehr viel mehr wirklichem Wissen. An die Sachen ranzugehen, ist einfach immer das Wichtige. Ja, auch bei den Berserker. Sag ich auch so, cool, das benutzen wir einfach so und das habe ich was gelernt.
Ja.
Nice.
Und es ist ja auch genau das Ding, also ich finde es halt auch irgendwie, wir sind ja die Letzten, die sagen, hier, ihr dürft das nicht spielen oder sowas. Es geht eher darum, wir spielen ein Spiel, was halt aus Sprache besteht, wir spielen ein Spiel, was aus Dialog besteht und wir bedienen uns halt natürlich auch Klischees und Verkürzungen und allem drum und dran. Die Frage ist halt dann aber für, also wie, gerade wenn man einen Charakter spielen möchte und da vielleicht Jahre innerhalb dieses Charakters verbringen will oder mit diesem Charakter verbringen will, dann ist es für einen selber und für den Charakter nur förderlich, wenn man sich aber anguckt, oh, mich interessiert dieses mechanische Konstrukt oder auch dieses erzählerische Konstrukt, wie kann ich das so umsetzen, dass es mir erstens nicht langweilig wird und zweitens auch am Tisch nicht irgendwie jemand dann anfängt zu sagen, ey, weißt du, das ist schon weird oder komisch oder sowas. Also es geht auch nicht unbedingt darum, dass man, ne, weil das halt dann auch oft irgendwie so darauf runtergebrochen wird, dass irgendwelche Gefühle verletzt werden. Darum geht es ja nicht. Es geht darum, ja, zu sagen, so wie jetzt in dieser Assassin's Creed-Szene, bestimmt einige Leute, die halt wirklich gläubige Christen sind, sich das angucken und sich vielleicht kurz vor den Kopf gestoßen fühlen. Ja, guess what? So.
Ja, ja, genau, genau, das ist
so, es so geht es halt, genau, all diesen Menschen, so, ne? Also, und es, ja, auch wenn die Leute nicht zugegen sind, muss man das nicht reproduzieren. Es gibt keinen Grund dafür.
Genau, genau. Das ist es auf jeden Fall. Und auch wenn du nicht ewig in diesem Charakter verbringen willst.
Ja, genau.
Ne? Oder sowas. Und wenn das nur so ein Abend, eine Unterhaltung ist, ist halt trotzdem einfach schön, wenn man da die Sachen einfach hinterfragt und ein bisschen guckt. Und man muss, ne, der Wikipedia-Artikel reicht ja dann eben auch. Man muss ja dann nicht irgendwie in der Abhandlung landen, wenn, genau, man nicht total Bock drauf hat plötzlich. Can happen, ja. Just saying. Man kann dann in einem Rabbit Hole landen und, ja, das ist total wundervoll. Ja.
Und dann hat man auf einmal Inspirationen, von denen man halt vorher nie was geahnt hätte, ne?
Kurze Zeit hast du eine YouTuberin, die ich total mag, hat sich mal von jemandem, so ein Scam-Mensch wollte sagen, ah, ich bin eine Yoruba-Priesterin und möchte dir das und das verkaufen, tralala und hier und da und mach doch dies. Und sie meinte, sie hat sich da mal ein bisschen auf Konversation eingelassen und dann selber einfach spannende Dinge über Yoruba gelernt, weil sie das dann selber recherchiert hat und gesagt hat, so, ich habe der kein Geld gegeben, ich habe das Geld, was sie wollte, weil sie es ja für eine Spende benutzen möchte, selber, ich habe selber gespendet und ein Receipt abgegeben, hat sie gesagt, was zuerst auch bis zum gewissen Punkt auch quasi ging für diese Person, die Scammende, aber wo sie dann halt sowohl in ihrem Video selber noch ein bisschen erzählt hat, Yoruba, da habe ich was gelernt, ne, und so, also das, man lernt halt auch Dinge, die cool sind und spannend sind und man erweitert seinen Horizont, das ist schön. Apropos Horizont erweitern, das mache ich ja durch Genshin Impact auch. Ich lerne da coole Dinge über die chinesische Kultur, weil das ja nicht nur von chinesischen Menschen gemacht wird und daherkommt, sondern aber auch eines der Länder, ich weiß gar nicht, wie sie es übersetzen auf Deutsch, ich spiele es nicht auf Deutsch, aber eines der Orte ist basiert auf China und das da lerne ich dementsprechend sehr viele neue Dinge und Kleinigkeiten und zum Beispiel auch über den jungen Exorzisten und über Exorzismus und was das eben in China bedeutet. Hail Mary auch quasi zu, ist kein Hail Mary, I don't know where that came from. Kurzer Rückblick auch auf Charms, Ghosts and Grievances, da kommen auch Exorzisten vor und Geister, wie die vietnamesische Kultur das betrachtet. Ähnlich der chinesischen, by the way, aber aufgrund von kulturellem Austausch, aber trotzdem different. Aber auch, genau, Chongyun ist nämlich Exorzist und ich finde, ich mag es, das ist ein junger Mann, 12 ist er nicht, 15 oder 16, glaube ich, soll er sein. Ich weiß nie, aber Alter ist immer so ein bisschen weird in solchen Spielen auch. Auch ne? Ein junger Mann.
Oder vielleicht sogar dann ist es ja auch auf jeden Fall ist ein Teenager, oder? Kann man das so sagen?
Genau, er ist ein Teenager, Und er sieht auch aus wie ein Teenager. Und er ist auch kein bulkiger Teenager, sondern ein sehr zart, würde ich behaupten. Beziehungsweise nicht super groß und hat auch jetzt nicht die Arm- und Oberkörperstärke, die vielleicht bei einem Barbaren daherkommt, hat aber ein Großschwert. Und was ich an dem Spiel mag, ist, dass die Leute, die Großschwerter benutzen, vor allem die kleineren oder zarteren Charaktere, die Großschwerter benutzen, gerade bei denen sieht das auch so aus, als würden die ein sehr schweres Schwert, ohne dass es unbeholfen aussieht, finde ich, ist die Mechanik da sehr schön, dass das wirklich aussieht, als würde da ein Menschen mit dieser Körpergröße ein derart großes Schwert wirklich zum Kampf benutzen. Das mag ich sehr gerne. Und ich mag aber, dass der eben nicht aussieht, als hätte er ein riesiges Schwert. Und dann hat er ein riesiges Schwert. Das ist nicht ganz Final Fantasy, aber schon so ein bisschen. Also wir haben hier nicht den Buttermesser-Clown, den wir kennen und lieben. sondern ein bisschen kleiner und ein bisschen adäquater der den Körperform angefasst, aber angepasst, aber doch groß. Und was ich an Chongyun mag, ist, dass er, wie gesagt, eben nicht aussieht wie der Berserker sozusagen, aber eben doch ein sehr großes Schwert mit sich rumschlägt und durch seine Fähigkeiten an sich auch durchaus man sich den zumindest so vom von der Art her zum Beispiel andere Großschwertbenutzer aus Genshin auch, aber ich mochte Chongyun nehmen, weil er Eis, das Eiselementar verkörpert, was man auch weniger irgendwie, es wird immer feurig, ne, mit der Rage und so, das ist eher immer Feuerelementar bedingt. Aber Chongyun schmeißt, haut einmal auf den Boden mit seinem Schwert und macht dann so eine Eisfläche und so ein Area of Effect, die dann halt von Eis behaftet ist und dementsprechend Eisschaden macht, während man zuhaut und so. Und ich mag einfach, dass es halt kalt ist und kristallisiert, aber trotzdem, dass diese Kampfkraft es gefrieren lässt. Und dann, das finde ich irgendwie sehr cool, weil es eben dem gängigen Bild einfach nicht so ganz entspricht. Das ist ja auch
immer so fiery temper, ne? Also so, das ist eine feurige...
Genau, weil Wut oft halt, genau, ist, fiery temper und so, weil Wut oft damit... ich mag sein Temperament sehr gerne. Er ist nämlich sehr ruhig und sehr, sehr zurückhaltend und schüchtern und ein bisschen unsicher, weil er ist Exorzist. Und er hat sehr viel Yang-Energie, soweit ich weiß. Also, mal gucken, dass ich das nicht falsch sage. Das wäre nämlich sehr schade und auch einfach falsch. Genau. Er hat positive Energie, Yang-Energie und die schreckt Geister ab. Was er sehr schade findet. Denn er kommt ja aus einer Familie und aus einem Clan von Exorzisten. Und ExorzistInnen, er hat so viel dieser Yang-Energie, dass er die Geister abschreckt. Das heißt, er ist Exorzist und das ist seine, und er möchte das auch weiterführen, aber Geister sind halt abgeschreckt. Das heißt, er konnte noch nie einen Exorzismus durchführen und er hat noch nicht so richtig Geisterkontakt gehabt, was sehr traurig ist. Er kann auch kein scharfes Essen essen und feurige Dinge. Also er hat immer Eis dabei auch, um sich auch runterzukühlen und so. Auch die Emotionen. Also ich mag die Idee, dass er irgendwie so emotional aufgeladen von dieser Energie wird, dass er dann Eis essen muss. Also das ist irgendwie sehr niedlich, aber auch effektiv einfach etwas, das passiert. Und das ist irgendwie... dass eines seiner Lieblingsgerichte halt auch kalte Nudeln sind und so Sommergerichte. Und das, wie gesagt, sein bester Freund isst gerne scharf und dass er diese scharfen Gerichte, diese Gerichte, die einen dann auch warm machen und so, dass er mit denen gar nicht so gut klarkommt und dann erstmal so, dann überhitzt er und so. Also es sind so Kleinigkeiten, die man da durchaus übernehmen kann, die jetzt natürlich nicht eins zu eins laufen müssen, aber so, dass zum Beispiel Essen einen Effekt haben kann auf die Fähigkeiten, finde ich irgendwie spannend. Wie gesagt, einfach das Eis finde ich an Chongyun sehr spannend, dass es eben nicht um Hitzköpfigkeit bei ihm geht, aber er trotzdem eben dieses sehr kraftvolle, sehr wummsartige Kampfart und Weise doch mit sich nimmt und dass man sich da durchaus inspirieren lassen kann auf die ein oder andere Art von dem guten Kleinen. Das super sympathisch auch einfach. Kann das ich klingt nur empfehlen, auf jeden Fall. Sich den klingt Charakter halt eben näher
wie so eine gute Blaupause, um so gegen den Archetypen zu spielen oder gegen den Archetypen den Charakter aufzubauen. Ne? Also so.
Zum Beispiel, ja.
Wie würdest du da den Kampfrausch sozusagen setzen oder ausgestalten? Hast du da eine Idee?
Wahrscheinlich eher durch sowas, ich sehe gerade auf Deutsch auch die Sternbilder, also es hat viel mit Sternbildern zu tun, aber da finde ich es sehr schön irgendwie, hier gibt es Wolkenbruch oder Eis entfesselt, also das vielleicht einfach diese, wenn der Kampfrausch dann quasi, das ist auch eine Kontrolle, ne? Also diese, er hat halt eine, sehr viel dieser Energie und die hält er vielleicht unter Kontrolle und kann sie dann im richtigen Moment, wie gesagt, entfesseln mit so einem besonderen Schlag zum Beispiel.
Das passt auch perfekt zum Stormseeker, ne? Es gibt ja auch eine Barbaren.
Genau, ne? Genau.
Das super gut einbauen. Das ist ja cool. Ich finde es auch so ein schönes Bild, wenn so ein in Anführungsstrichen so ein kleiner, schmächtiger Junge, weil ich selber auch einer bin und auch lange Zeit schon bin.
Naja, du bist immer nicht klein, oder?
Schmächtig. Ich war schon, also als ich klein war, war ich einfach super dünn und sah aus wie so ein laufender Stock. Und ich finde es halt dann umso cooler, wenn dann gerade diese Person dann irgendwie zuhaut und es donnert so in den Wolken über
ja, Europa. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich ein cooles Bild einfach. Auf jeden Fall. So gerne ich auch die anderen Charaktere mag, die ein bisschen bulkiger aussehen oder zu denen diese Waffe in Anführungsstrichen vom Optischen vielleicht mehr passt. Wir haben auch den die Piratenkapitänin, die jetzt nicht unbedingt sehr viel bulkiger ist vom Aussehen oder Muskulösen her, sondern aber einfach auch von der Art her sehr hey und jovial und einfach charakterlich sehr in your face und sympathisch. Dementsprechend, wenn diese Person dann so ein Schwert hat und macht, dann passt das besser als zu diesem sehr unsicheren Typen. Sag ich mal so. Was heißt passt besser?
Genau, sind wir mehr gewohnt. Ja, und das ist es halt eben. Ne?
Das ist es nämlich einfach. Es gibt den kleinen Ninja aus der japanisch inspirierten Region und die ist halt wirklich, ist ein kleines Mädchen, auch wirklich in Characters, ein kleines Mädchen, 14 vielleicht, also 13, I don't know, let's not age, aber ein kleines Mädchen, die ist auch noch kleiner als Chongyun und auch wirklich ein Kind, und die hat halt auch so ein Schwert. Und das ist halt auch so. Ja, mach mal. Also super cool, das macht dieses super spannend. Und die ist ein Ninja, wo man dann auch, da erwartet man dann wenigstens, also es gibt keine Dolche zum Beispiel in dem Spiel, sondern es gibt nur Großschwert, Schwert, Bogen und Speer. Aber man hätte dann zumindest entweder einen Speer vielleicht erwartet oder das, was es auch gibt, ist der, wie heißt das? Auf Englisch ist es. Ich weiß gar nicht, ein Buch, ein magisches Ding, womit man Magie nutzt. Also, oh Gott, die heißen, ich habe vergessen, wie sie heißen, aber das gibt's auch noch. Aber auf jeden Fall hätte man eine zartere Waffe erwartet. Aber nein.
Es muss das Großschwert sein.
Es ist kein elegantes Schwert. Es ist nicht der Orb, der dann Windenergie schießt. Es ist nicht auch der Speer, der lang und dünn ist zumindest. Also nein, das ist das Großschwert. Also das fand ich auch als Ninja irgendwie. Und dann erwartet man diese. Also die verschwindet auch natürlich. Und die hat auch ihre Ninja-Fähigkeiten.
Aber ihre Waffe ist halt einfach
anders. So, also, es ist halt doch, aber wenn es dann darum geht, wenn es um Kampf geht, wo man ja eh gesehen wird, dann ist es halt Wumms. So, ne? Das ist schon schön. Also da gibt's viel. Um das andere Thema, was ich so habe, noch abzuhaken. Klonk, sozusagen. Das ist halt quasi, von den drei Dingen, über die ich sprechen kann. Hier haben wir Genshin Impact und das ist halt sehr, sehr cool als, für sowas auch als, um die Sachen so ein bisschen rauszuholen, glaube ich.
Super. Cool. Dann kommen wir eigentlich schon.
Gibt's denn noch Titbits?
Ach so.
Irgendwas Kleines. Bei Pillars of Eternity fiel mir eben noch ein, habe ich nochmal geguckt, weil das auch so ein klassisches Rollenspiel ist. Da ist der Barbar relativ.
Okay.
Also es gibt, glaube ich, so. War halt auch. Was ich spannend fand, ist. Not necessarily in a good way, ist der Corpse Eater. Da kannst du dann. Fleischkommunion, I don't know, Fleischkommunion, man kann Dinge essen, um in Rage zu verfallen, was ich interessant finde. Wenn es jetzt Corpses sind, ist es die Frage, sind sie, also da habe ich dann so ein bisschen, geht's dann auch wieder in Klischees, weil man kann natürlich auch Kith sind alle Völker, Menschen, Orlan, Aumauer, also Leute, mit denen man spricht, die auch Consciousness haben und nicht wild sind im Sinne von wilde Tiere. Kann man auch, finde ich, dann geht dann auch wieder in Klischees rein. Also das geht sonst viel leider eher in diese Othering.
Kannibalismus ist auch so ein einfach nur eine unterstellte Geschichte, um Leute als es ist nicht schlimm, wenn wir sie vernichten und so, ne?
Unterdrücken, vernichten, ja. konvertieren. Genau, also das, da gibt es Aspekte, wenn man sich das durchliest, die sicher spannend sind und aus denen man, auch aus diesem Flash-Communion kann man was machen. Nämlich zu sagen, hier, dann esse ich jetzt mein Bären-Jerky, dann kriege ich Bärkraft. Ne? Also das ist eine Idee, da kannst du was rausziehen auf jeden Fall, aber so wie es angelegt ist. Ja,
nicht so sehr.
die unschönen okay. Dinge, die da eher wieder noch mitgenommen werden, unbedachterweise leider.
Okay. Aber ja. Ich würde dann.
Am Ende.
Sorry?
Am Ende glaube ich, was ich auf jeden Fall noch in die Shownotes packe, auch ist wahrscheinlich Schildmaid, gerade für unbedingt. Das Berserkertum. Ja. Und weil, um zu den Community-Raubzügen zu gehen. Tahina hat auch Skade erwähnt, einen Charakter aus Schildmaid, der auch, also sie ist, es ist ja quasi Female on a Boat, in Viking Age und so, also so ein bisschen Female Road Trip oder der Boat Trip, I guess. Und dementsprechend, die halt auch eine Berserker-Wut in sich spürt irgendwo. Obwohl irgendwie eigentlich nur Männer Berserker werden. Und wie kann, solche Konzepte halt aufbricht und so. Also es wird nicht so super krass dann aufgelöst. Das soll es auch gar nicht. Es geht nur darum, diese Gedanken anzuregen. Es kommt immer mal wieder vor und deswegen packe ich das auch noch in die Shownotes. Außerdem hat es mir auch sehr gut gefallen, als ich es im Februar angefangen habe zu lesen. Also kann das nur herzhaft empfehlen für sehr viel Spaß.
Ja, dann machen wir doch gleich weiter mit den Community-Raubzügen. Alex Gottschling hat geschrieben, dass er die Mutter aus Mitchells Movie gut fand, weil die auch einfach so eine extrem Wut-Szene hat oder halt einmal so einen Ausraster hat, wo sie so Gigantokräfte bekommt. Dann gibt es noch einen Charakter, der heißt Ark aus Tales of Arcadia. Der aber dann deutlich tragischer ist innerhalb dieser Erzählung, als der Name vermuten lässt. Und was ich besonders cool fand, war Moon Knight. Das ist ja die neue oder die aktuelle Marvel-Serie, wo es halt um Blackouts geht. Also dass es halt wirklich zwei verschiedene Personen sind. Einmal die Person außerhalb des Kampfes und dann die Person im Rausch. Finde ich auch eine interessante Spielart, um einfach zu gucken, dass halt vielleicht wirklich so Moon Knight-mäßig zwei Seelen im selben Körper, die dann sich so abwechseln. Auf jeden Fall ein ganz andere Barbar, als man es so vermuten würde. Ne?
Genau,
das stimmt. Bei Marvel gibt es aber grundsätzlich ganz viele. Da haben wir auch jetzt viele Leute, die uns da geschrieben haben. Also es gibt natürlich den Hulk, ganz klar. Aber auch eben Wolverine und Drax aus Guardians of the Galaxy. Drax finde ich noch am interessantesten von den dreien, weil Drax hat halt einfach so viel. Drax hat so poetische Züge, die ich. Und er ist aber auch wirklich ein sehr unfassbar emotionaler Charakter.
Ich lese mal Jasmin Neitzels Antwort auf die Frage, wer es denn sonst noch so gibt, wer euch so einfällt. Samwise Gamgee natürlich. Seine Kraft kommt komplett aus Emotionalität und er hat sogar D&D-typische Rage. Wenn wir das D&D-Konstrukt nehmen und sehen, wo das Muster passt, aber eigentlich hat der Baba ja auch immer die Outsider-Komponente. Also Barbarei, immer in Bezug zu einer Kultur. In Game of Thrones, wo ja vieles umgekehrt wird, ist Jorah Mormont der Baba unter den Dothraki. Mit seinem seltsamen ritterlichen Kodex und der ungewöhnlichen Rüstung und dem ungewöhnlichen Kampfstil. Und Jasmin geht dann noch sehr spannend auf den griechischen Kontext ein, wo das Wort herkommt. Das hatten wir ja heute auch schon. Aber generell super Kommentar und wie immer vielen Dank.
Ja.
Mein Lieblingseinsendung war, glaube ich, Scorpia aus China.
Oh ja, Scorpia ist super.
Fand ich schön, weil Scorpia so cool ist.
Und sie auch mit der Power of Friendship and Hugs so ganz viel tut.
Ja, definitiv.
Ja.
Und B.A. Baracus aus dem A-Team hat mich auch amüsiert.
Von Herr
und
Ohr,
ist, glaube ich, auch vor allem, also da kenne ich mich nicht viel aus, abgesehen vom vom Look und sowas alles und von der Art und Weise, wie man sich so erinnert, von Sachen, die man mal gesehen hat vielleicht, so also im Vorbeigehen und von kultureller Osmose. Aber ich glaube, das ist auch ein spannender Look.
Voll.
Einfach mit dem Bling, der spannend sein könnte und der auch nochmal einen interessanten Aspekt irgendwie mit reinbringen kann.
Was ich auch richtig cool fand, war die Idee Ripley aus Alien, das hatte Dice of Ice gesagt. Zählt Ripley aus Alien dazu oder gilt sie mehr als Kämpferin? Ich finde, man sieht durchaus bei ihr einen Kampfrausch und ich finde die Idee auch ganz cool, dass sie so, sie versucht ja eigentlich Kämpfen aus dem Weg zu gehen, vor allen Dingen gemessen an der Situation und einem übermächtigen Gegner. Finde ich es aber interessant, gerade dann zu sehen, wenn sie aber kämpfen muss, dann kämpft sie halt eben auch mit allem, was sie hat. Ne? Auch interessant.
Das stimmt.
Lea hatte noch geschrieben, dass sie gerade eine Barbarin spielt, die von Achilles und Wonder Woman inspiriert ist. Und es gibt halt diesen in der Troja-Verfilmung diesen Moment, wo Achilles wirklich in einen Kampfrausch verfällt, nachdem Patroklos stirbt.
His best friend.
Sein allerbester Buddy.
Der beste Freund, der
genau.
ever gefreundet hat.
Ich finde die Grundidee finde ich halt cool, weil es gibt ja in Hades, dem Videospiel, gibt es ja auch Achilles und Achilles ist da halt ja super melancholisch und total im weitesten Sinne so resigniert und ne, weil er ist auch in der Unterwelt und er ist in der Unterwelt aber an einer anderen Stelle als sein Geliebter. Best Buddy natürlich und
Entschuldigung, sein bester Freund, der je gefreundschaftet hat.
Und dementsprechend ist es ja dann irgendwie so interessant, wie dieses, er ist halt der legendäre Kämpfer, aber ist dann im Endeffekt...
Was bringt's?
Ja, was bringt's, genau. Was er bringt's? Ist im Endeffekt dann...
Ne?
Ja, er hat so nichts mehr zu gewinnen durch Kämpfer. Ne? Was folgt auf den Kampfrausch und um nochmal so auf ein paar Charaktere, die wir vorher genannt haben, auch zu rekurrieren. Überlegt euch vielleicht, wenn euer Charakter, also vielleicht ist es interessanter, den Charakter entweder sehr jung zu machen, so wie du halt eben den bei Genshin Impact, den Exorzisten genommen hast, oder halt eben sehr viel älter zu machen, um halt eben dieses, wer möchte sich eigentlich in Kämpfe stürzen und wer hat eigentlich schon die Nase voll, so, ne? Und wie geht man damit eigentlich um? Also ich finde, gerade bei D&D kommen Kämpfe ja häufig vor. Und das wird ja auch irgendwie ganz oft dann immer so negativ ausgelegt. Aber wenn man ein kampflastiges System spielt, eine emotionale oder auch gedankliche Verbindung oder eine Haltung gegenüber Kämpfen zu haben, ist super wichtig und bringt eine Menge.
Ja. Vielen Dank fürs Zuhören unserer etwas längeren und etwas philosophischeren Folge über die Rhabarber-Barber.
Wenn euch dieser Podcast gefällt, Spaß macht, Wissen bringt oder auch nur Ideen, dann unterstützt uns doch mit einem monatlichen Beitrag auf Steady. Dort bekommt ihr nicht nur ganz viel Bonusmaterial und Zugriff auf unsere Ideenkiste, die wir Sammelsurium nennen, sondern eben auch einen wunderschönen Discord mit ganz, ganz tollen Menschen, wo wir jetzt auch Spielrunden anbieten werden. Und ja, wenn ihr Interesse daran habt, auch mal mit uns zu spielen, vielleicht auch eine Barbarin, dann könnt ihr das dort dann tun. Wir danken ganz herzlich allen Menschen, die uns jetzt, also all unseren Vorteilchen, die uns jetzt schon unterstützen. Ohne euch wäre dieser Podcast nicht möglich, denn so etwas wie ein Podcast ist immer mit Kosten verbunden. Vielen Dank dafür.
Vielen, vielen Dank. Und lasst euch nicht erwischen.
Und die Beute wird geteilt.